Stellen Sie sich jetzt bitte drei Kluckgeräusche vor, weil wir haben noch kein Bier. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast.
Folge Progress, Nummer 27.
27. Wow. Heute, 27, wie immer, mit Gregor Bredun, Horst Jens und Ehrengast Thomas Perl.
Yippie, willkommen im Podcast, Thomas.
Hallo.
Thomas, erzähl mal, was führt dich hierher? Du hast ja eine riesen Themenliste vorbereitet.
Genau, die hast du hoffentlich mit, weil ich habe nicht mehr alles.
Ja, die ist irgendwo auf Google Plus, red schon einmal eine halbe Stunde.
Das hat sich nämlich, weil ich kann auch nicht mehr, also ich habe ja keinen Internettarif, also ich bin offline, bin ich weg von der Themenliste. Was vielleicht auch nicht so schlecht ist oder so.
Okay.
Ja, bevor wir reintauchen in den Podcast und ihn quatschen, machen wir das Inhaltsverzeichnis.
Das Inhaltsverzeichnis. Gregor, worüber haben wir diesmal eigentlich gesprochen?
Wir haben lang mit unserem lieben Gast Thomas Perl gesprochen über diverse Themen, wie zum Beispiel Spieleprogrammierung oder Mobile-Plattformen generell, Python-Konferenzen.
3D-Grafik auf Pygame.
Genau, wir waren zuerst in der Stieglerambulanz und dann waren wir draußen am Christkindlmarkt und haben über Filme geredet eigentlich hauptsächlich, aber auch über E-Books und Calibre.
Und zusätzlich gibt es noch von mir und dem Mods ein schönes Gespräch zum Thema Roguelike-Rollenspiele.
Anschließend an diesen Podcast. Viel Spaß.
Bis denn. Achso, das bist denn da draußen. Ne? Ah, okay.
Ja, ich raussprechen.
Ja, gut, passt. Da kommt jetzt nach. Also, okay. Okay, ja.
Weiter geht's.
Redet ihr mal, bis ich die Themenliste habe. Ich weiß aber, du hast irgendwas mit Pygame gehabt. Das hat mich voll fasziniert.
Genau, ja. Pygame. Also, mit Pygame habe ich, glaube irgendwann im September oder so, kurz einen kleinen Test gemacht. Ganz also. Also ja, du kennst sicher Wolfenstein 3D und so weiter, die ganzen Spiele. Und das ist nicht wirklich das 3D. Ne? Es ist teilweise gefaked. Das heißt, was die eigentlich machen, nennt sich Raycasten. Du hast eine 2D-Map, also eine Karte.
Ja,
und das Ganze stattfinden,
die auf 3D aufgepusht wird.
Und genau, indem du einfach sagst, dein Spieler steht jetzt hier auf der Position und blickt in eine bestimmte Richtung.
Mhm.
Und jeder Spieler hat ja ein gewisses Field of View, also
Da sieht das. Also wenn du um ein Eck stehst oder so, siehst du nicht ums Eck rumherum.
Genau,
also,
ja.
Aber auch, und es ist ja auch nicht rauf und runter. Du kannst nicht rauf und runter schweben meistens in diesen Dingen, ne?
Genau, ja, zumindest
oder in den Keller gehen.
Ich weiß noch nicht so.
Ja.
Doom hat dann schon diese Lehre.
Ja, aber es war nur Pseudo. Du hast da nie einen Raum gehabt, der über einem anderen ist.
Zum Beispiel, also das ist dann nicht mehr. Und da bin ich hergegangen und habe halt, ich glaube, da gibt es in der Wikipedia-Seite oder so zu dieser Technik. Das ist eigentlich ganz primitiv, du hast einfach eine 2D-Karte, dann einen Spieler und einen gewissen Winkel, was das Sichtfeld ist.
Ja.
Du hast mit deiner, du hast dann irgendeinen Vektor, was halt gerade dort hinschaust, und dann einfach die Hälfte vom Sichtfeld links und die Hälfte vom Sichtfeld rechts, hast du dann den ersten Strahl und den letzten Strahl vom Bildschirm.
Ah, okay.
Und dann sagst du, der Bildschirm hat in der Breite so und so viele Pixel und dann schickst du einfach immer einen Strahl geradeaus, erkennst dann, wo der Strahl die erste Wand berührt. Dann nimmst du den Abstand davon und dann zeigst du einfach von der Bildschirmmitte rauf und runter ein Rechteck oder Linie.
Ah, okay.
In der Farbe der Wand. Und so, wenn man das dann richtig macht und die richtigen Faktoren und so weiter hinbekommt, dann schaut das aus, als wäre das ein 3D-Labyrinth.
Ja, genau, aber basiert nicht wirklich auf 3D-Technologie. Was geht es jetzt nochmal um Pygame? Ist das?
Du hast es mit Pygame jetzt zusammengebracht.
Ja.
Das ist aber nicht ganz neu. Da hat es ja schon mal Demos gegeben, ne? Von 3D-Spielen mit Pygame, also mit solchen Labyrinth-Spielen.
Kann sein, ja. Habe ich mir aber nicht angeschaut.
Aber du hast das jetzt selber gemacht, oder? Ja, du weißt nur, dass es das gibt.
Also ich habe den Pseudocode mal irgendwo gesehen online.
Ja.
Hat nichts mit Pyke zu tun. Okay, das probiere ich jetzt mal aus, weil es mich interessiert und weil ich mir gedacht habe, schauen, ob wir das selber hinbekommen auch.
Also okay. Und läuft es halbwegs flüssig? Oder?
Auf dem PC schon.
Ja, am Handy noch nicht. Oder?
Am Handy läuft es aber ungefähr mit ein oder zwei Frames in der Sekunde.
Das ist volle Labyrinth baut.
Cool.
Genau, und es gibt auch dann einen Editor dazu, ist auch ein Pyke-Game. Du klickst einfach mit der Maus die einzelnen Wände zusammen, kannst mit dass du noch die Farbe verändern. Bewegen kann mich jetzt nicht, weil ich keine Tastatur habe, aber prinzipiell können wir sie dann noch bewegen.
Okay.
Macht natürlich für den Hörer jetzt nicht viel Sinn, das herzuzeigen.
Du musst mal Schulung geben dafür, irgendwann im MetaLab, dass ich das selber check.
Ja, und Pygame ist zu Hause auf diesem Mikrosystem, also das kann man ganz normal implementieren.
Genau, okay. Also Pygame setzt auch auf SDL, den Simple Direct Media Layer.
Mhm.
Das ist so eine Library für Cross-Platform Development, das abstrahiert halt das ganze Fenster erstellen.
Das kümmert sich alles, was SDL schon
genau.
Macht.
Bier ist da.
So ist es. Bier ist
gerne gehört. Jetzt können wir endlich anstoßen.
Bitteschön. Ja. Zum Wohle.
Dankeschön. 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 Und damit holen wir unser Klug, Klug, Klug nach. Ne? Los, Dichern.
Du hast gesagt, Cross-Plattform. Ist es auf mobilen Plattformen auch vertreten, außer auf Migo? Also wie schaut es mit Android und iOS aus? Gibt es da Pygame dafür?
Pygame weiß ich nicht. Mhm. SDL gibt es zumindest für iOS und Android, soweit ich weiß.
Okay, also das ist zu Hause auf all diesen Plattformen.
Genau, mit mehr oder weniger Funktionalien habe ich drauf.
Ich habe gesehen, dass dich überhaupt auseinandergesetzt. Ich habe vier Games gezählt, oder? Was du dir jetzt rausgeschossen hast. Das Blanc habe ich gezählt, dann das Gabau, ja. Dann das Tennis. Ja. Das ist auch, das ist ziemlich klasse, da hast du ja das alte Original-Tennis irgendwie gezeigt und unter das Video gesetzt.
Ja, wir müssen runterreden.
Und dann noch ein Game, das war das erste, was ich mir angeschaut habe, das ist mir nicht entgangen. Ist das jetzt dann, übst du jetzt, was hast du vor mit deinen vielen Projekten? Weitertreiben? Hat es jetzt einfach mal Spaß gemacht in die Spiele? Weil ich meine, Cheatboarder ist jetzt kein Spiel irgendwie. Also.
Ja, die meisten Spiele, die habe ich schon Ende letzten Jahres so angefangen, also dieses QV, dieses Spiel, wo man Flächen füllt.
Mhm. Ah ja, genau.
Also das kennt man von früher, heißt das Quicks und so weiter.
Quicks
und
so weiter. Das hast du jetzt auf Android umgesetzt oder auf welcher Plattform?
Genau, das läuft momentan nur auf Migo und Symbian. Oh.
Auf Migo und?
Und Symbian.
Weil okay, also rein auf dem N900 sozusagen. Oder?
Genau, in der alten N900.
Also okay. Für die Hörer, die nicht Bescheid wissen, Quicks ist ein alter Spieleklassiker, wo es darum geht, Flächen zu teilen. Das ist ein kleiner Punkt, zeichnet eine Linie.
Nein, nein.
Und wenn man auf die andere Seite kommt des Spielfeldes, dann wird diese Fläche ausgefüllt. Es geht darum, ein Monster dann einzufangen damit. Oder möglichst viel Fläche wegzunehmen. Es ist ein ziemlich gutes Spiel auch für Multitouch natürlich, also für Touch generell. Was ist das für ein Hintergrund? Das ist ein U-Bahn-Schild, oder? Was da zum Vorschein kommt.
Ich schaffe nicht, du kannst zurück irgendwann.
Wie hast du deine Backgrounds ausgewählt dafür?
Das sind Fotos, die hat meine Schwester gemacht. Das ist okay. Teilweise Wien, teilweise Tiere, Pflanzen.
Und die Spiele hast du jetzt auch schon veröffentlicht oder die sind genau, auf deinem Computer? Oder die sind jetzt im Netz schon zu haben für diese Plattformen?
Genau, für diese Plattformen gibt es eben Nokia Store, kostenlos online zum Runterladen.
Und hast du da Feedback bekommen schon, wie viele Downloads du hast oder was die Leute irgendwie gesagt haben, ja, super Spiel oder so?
Ja, also mit diesem QV waren die Leute eigentlich recht glücklich, was so mitgekommen.
Ja.
Hängt gerade in so einer kleinen Ecke drinnen.
Genau, für die anderen Spiele, so Sachen wie Gabal, das ist wirklich nur ein sehr triviales Spiel, das habe ich auch gerade am Nachmittag so gemacht. Und da hat der Team Stammer auf einen Typ aus der Community die Grafiken quasi beigesteuert.
Und die hast alle in Python geschrieben oder mit anderen Engines?
Die sind jetzt alle in C++ bzw. HTML und JavaScript.
Okay.
Gibt es da ein Aufnahmekriterium? Also wie ist das mit den OVI-Leuten? Bei iOS und Android gibt es ja doch so einen kleinen Review-Prozess, also bei iOS überhaupt einen ganz strengen. Ist das beim OVI-Store auch so, dass du dann irgendwie Leute gibt bei Nokia, die den Code anschauen und dann sagen, na, das geht so nicht, das darfst du im OVI-Store nicht veröffentlichen oder so?
Den Code direkt schauen sie nicht an, weil du schickst ja die Binary hin.
Ah, okay.
Also
ja.
Nur das kompilierte Programm. Mhm. Was sie aber schon darauf schauen, ist so Sachen wie... wie fällt das Programm, wenn es in den Hintergrund gäbe? Das heißt, wenn das Programm während es im Hintergrund ist, noch Stromverbrauch brauchen läuft, dann wird es abgewiesen. So kleine Sachen wie, du musst irgendwie den Autor und die Version irgendwo erwähnen, dass der Benutzer das sieht. Und dann gibt es je nach Plattform dann verschiedene andere Anforderungen. Zum Beispiel auf Symbian, glaube ich, brauchst du irgendwie einen Exit-Button, weil sonst nicht wirklich rauskommt. Außer man benutzt den Menü-Button. Hier am N9 ist es so, da gibt es dieses Swipe, dieses Task-Switchen.
Ja.
Und da muss man drauf. Da kann man die Spiele so programmieren, dass man dieses Swipe sperrt. Das heißt, da kann man das Programm nicht in den Hintergrund bewegen. Da braucht man einen On-Screen-Button, um
wieder rauszukommen.
Sonst kommt der Benutzer gar nicht mehr raus.
Das ist halt, was ja schon Sinn macht für Spiele oder so, wenn man extra aussteigt und dann können sie eben keinen Saft mehr saugen. Macht vielleicht in gewisser Hinsicht schon viel Sinn.
Die peinliche Stille bedeutet immer, dass wir alle auf unseren Smartphones rumtippen.
Ich nicht, ich trinke Bier.
Okay. Gut, ich habe inzwischen die Themenliste ich sehe hier FM4-App für Migu und Symbian, HTTP irgendwas.
Genau.
Was ist das?
Das ist die FM4-App.
Damit kann ich Radio FM4 hören, oder?
Genau, damit kannst du einen Webstream von FM4 hören.
Ja, okay.
Und zusätzlich hast du hier vom FM4-Track-Service immer die aktuelle Liste, die aktualisiert sich.
Ah, cool.
Das kannst du da einschalten. Und braucht natürlich Internetverbindung, das heißt, es macht Sinn, entweder zu Hause mit WLAN das zu machen oder halt mit einem unlimitierten Datentarif auch unterwegs.
Also wenn ich dich richtig verstehe, anstatt dass ich jetzt FM4 im Radio höre, brauche ich eine ständige Internetverbindung, um FM4 zu hören.
Genau.
Okay.
Kannst du,
hat einen Vorteil, du kannst in einem Ausland das hören natürlich.
Ah, okay. Okay.
Ja, und hast auch die Möglichkeit, archivierte, also tun sie auch ein bisschen in die Vergangenheit, kann man sich alte Sendungen anhören oder so über die App?
Das ist nur Livestream.
Momentan ist jetzt nur Livestream, aber es wäre natürlich erweiterbar, dass man die Podcasts und die On-Demand-Streams dann auch
nimmt. Ja, das wäre nämlich schon sehr cool.
Und dann gibt es einen Track-Service, da werden die einzelnen Lieder, die was in den letzten paar Minuten gespielt worden sind, gelistet und dann sagt, was gefällt mir das Lied, speichere es in Favoriten ab und dann hast du eine Favoritenliste.
Ja.
Und kannst du es dann jederzeit spielen, dieses Lied?
Nein, kannst
du
nicht spielen. Das ist
du weißt nur, dass dir das gefallen
hat. Der Titel.
Okay.
Jetzt kannst du irgendwo in den Amazon MP3-Store gehen und in den anderen Store die Lieder kaufen.
Ja, aber schaut cool aus. Ich meine, für das, dass da...
Und die hast auch du geschrieben oder die hast du einfach nur downgeladen jetzt?
Die habe ich selbst geschrieben, ja.
In was hast du die geschrieben?
Das ist eigentlich auch QML und JavaScript.
Okay.
Ah, die hast du selbst geschrieben?
Ja.
Hast du dich da mit den ORF-Leuten in Verbindung gesetzt? Darf man das? Wie schaut es so rechtlich
aus? Ich habe mal gefragt, also über E-Mail geschickt, ich würde das gerne machen, weil für diese Plattform gibt es das noch nicht. Haben sie zugeschrieben, ja, also ist kein Problem, solange die App gratis ist. Und das natürlich.
Natürlich, aber, okay.
Und könntest du jetzt deine eigene Werbung da reinbauen in die App und sozusagen auf dem Rücken von FM4 Geld machen?
Keine Ahnung, aber will ich sowieso nicht. Ich weiß nicht, ob es möglich wäre.
Du bist zu gut für diese Geschäftsideen.
Ich merke, du hast Liebe reingesteckt. Das ist immer das Design, das ist alles in den Farben von FM4, das ist orange und so.
Und das ist jetzt auch rein auf Symbian und Migo?
Genau,
okay.
Weil sie eben wieder auf diese Technologien QML setzt.
Ja.
Und auch wirklich da sind, auf der anderen Plattform. Es gibt für Android, gibt es ja inoffiziell FM4-App.
Und hat es auch lange Zeit diesen inoffiziellen Stream im Netz gegeben von FM4, kann mich erinnern. Weil das war ja der offizielle Webplayer, war irgendwie ganz, ganz schrecklich, der hat mich nie reingelassen. Oder irgendwie hat es da so Probleme gegeben.
Cool.
Okay. Ackerst dich an der Themenliste, aber da war noch iOS und HTML5.
Genau, das iOS, HTML5, Device Orientation, super, jetzt ist irgendwas aufgepoppt. Orientation APIs, Kompass, Lagesensor via JavaScript.
Ah ja.
Das hast auch du angeblich.
Angeblich, ja.
Ja, das hat mich nämlich gewundert, weil iOS und Ding, ich habe gedacht, du bist eigentlich verschworen in der Migo-Community.
Aber das schließt ja nicht aus, dass man was anderes ausprobieren darf, oder?
Ja, ja, natürlich nicht. Das ist ganz gut.
Ich mache mal die Website auf.
Ich glaube, aus diesem Podcast müssen wir gewisse Längen dann entfernen, wo einfach nichts passiert.
Da müssten wir unsere letzten 26 Folgen auch trimmen. Damit fangen wir erst gar nicht an.
Genau, also HTML5 ist jetzt irgendwie so ein Oberbegriff für irgendwelche Technologien. Eine Sache, die in den mobilen Browsern drin ist, ist diese Orientation API. Dass du kannst mit einer normalen Website, ohne dass du irgendwas installierst oder so, den Kompass und den Lagesensor abwerfen, sofern der genau.
Okay. Das heißt, das wird dann auf einem Laptop nicht funktionieren, die App?
Nein, außer der Browser implementiert das und der Laptop hat einen Kompass und einen Lagesensor eingebaut.
Ja.
Die MacBooks haben, glaube ich, sogar einen Lagesensor eingebaut. Das benutzen die für
die Festplatten, wenn es runterfällt,
genau.
Oder?
Ja. Wenn der Laptop draufkommt, falle ich runter, fahren die Schreibweise bei der Fettplatte
an. Und ich kapiere nicht, man sieht jetzt da Zahlen, die sich schnell verändern. Was ist das jetzt? Orientation?
Orientation ist jetzt zum Beispiel der Kompass.
Okay.
Die Grad. Das heißt,
ja, in welche Richtung der schaut. Okay.
Genau, der erste wäre sicherlich die Grad, das heißt 5,0. Das sind ungefähr 180. Oder halt
ja, okay. Und die anderen zwei Zahlen sind die Dezimalstellen, oder?
Ja, was genau
oder ist das? Oder ist XY.
Und dieses Motion, wie du siehst, je nachdem wie es
sich auch mitwenden.
Genau, die dreht sich
so, dass sie immer
waren. Also für unsere Hörer, wir sehen eine Webpage, wo sich schnell Zahlen ändern und ein Schriftzug drauf ist und wenn man das Handy dreht, dann dreht sich die Schrift mit.
So,
also reagiert darauf. Ja.
Ein bisschen träger Holzbalken in einem Aquarium herumschwimmen. Also so wie eine Wasserwaage so ein bisschen. Ne?
Sehr cool.
Und die drei Zahlen sind die drei Vektoren im Raum, die du hast.
Die unteren
bei Motion, ja?
Ja.
Okay.
Und einer davon ist halt irgendwie
Und ist eine sehr dumme Frage, warum ändern die sich dauernd, auch wenn das Handy still liegt?
Das ist die Strahlung. Keine Ahnung, was das ist.
Okay, es war eine dumme Frage.
Ja, wahrscheinlich ist es einfach.
Das sind wahrscheinlich die Sensoren, die so liefern solche Ergebnisse. Aber die Sensoren, das ist interessant zu sehen, dass die Sensoren so reagieren.
Ich meine, sie ändern sich nicht wahnsinnig viel. Ja.
Aber das ist auch, wenn du das, wenn du eine native App entwickelst, hast du genauso diese Sensoren.
Das heißt, das muss dann runterrunden, damit du sagst, der Stelle.
Genau, oder du kannst halt glätten, das heißt, du kannst eine Funktion drüber schreiben, dass dann den neuen Wert nur rein modulierst in den alten und damit kannst du das Ganze ein bisschen glätten. Mhm. Dann hast du auch irgendwelche Abschleifen.
Ja, und diese API ist offizieller Teil von HTML5, oder?
Ich weiß nicht, wie genau es schon spezifiziert ist, es funktioniert zumindest auf dem.
Okay.
Und am iOS-Browser funktioniert teilweise. Also du kannst aber mal irgendein Android-Gerät eingeben, schauen, ob der auch damit umgehen kann.
Ja, stimmt. Na, mache ich jetzt nicht, weil sonst verliere ich die Themenliste. Okay.
Hast du kein Multitasking?
Ja, schon, aber ich habe jetzt so lange gebraucht, um die Themenliste da rauszukriegen, da hat sich zweimal aufgehängt dabei. Okay, dann hast du geschrieben, Thomas, Python-Konferenz PyCon PL 2011.
Genau.
Was ist das?
Das ist die polnische Python-Konferenz.
Ist das jetzt die Euro-Python oder eine nationale polnische? Das ist eine
nationale polnische.
Okay.
Mhm. Und den Typen, der was organisiert, den habe ich auf der Euro-Python dieses Jahr kennengelernt.
In Italien?
Genau, der hat sich meinen Vortrag über PyCon und QML angehört und hat gesagt, ob ich das Gleiche vielleicht nicht in Polen auch machen
würde. Ja. Das heißt, du hast eine Einladung nach Polen gekriegt?
Genau, habe ich eine Einladung nach Polen gekriegt. Ich bin sehr gefreut, war auch schon gespannt. Ich war noch nie in Polen vorher.
Ja. Und du kannst auch kein Polnisch?
Ich kann auch kein Polnisch. Bin ich dorthin?
Du warst schon dort jetzt?
Ja,
du warst schon vorbei?
Das war im September, Ende September.
Okay, ja.
Im September.
Und sag, erzähl, haben die dir auf Bahn oder Flug auch gezahlt?
Genau, mit der Bahn bin ich hingefahren.
Ja.
Von dort mit dem Auto.
Und das war Krakau oder Warschau oder wo?
Das war in der Nähe von Kielce, in so einem Konferenzhotel.
Ja.
Mhm.
Also sehr abgeschottet, aber sehr in der Mitte von Polen.
Okay.
Und ich bin über Wien, Katowice mit dem Zug gefahren und von dort dann mit dem Privatauto mit Wien gleich von dort weitergefahren.
Okay. Und erzähl mal, wie ist eine Python-Konferenz in Polen? Reden da alle Polnisch oder Englisch? Oder
ja,
wie ist
also
das?
Wenn man so abseits von den Talks mit den Leuten redet, dann können die auch Englisch.
Ja.
Mhm. Die Talks waren halt alle eigentlich Polnisch. Bis auf die Gastvorträge, weil ich kann ja kein Polnisch zum Beispiel.
Ja, also du hast auf Englisch dann.
Genau, habe ich auf Englisch vorgetragen. Da waren noch, ich glaube, zwei andere eingeladene Gäste von woanders, die haben dann auch auf Englisch vorgetragen.
Ja.
Und der Lukas Langer, der ist Python Core Committer, ist die Python Core Committer, das heißt, der hat einen Vortrag gehalten über, wie werde ich Python Core Committer in 8 Wochen oder so.
Crashkurs.
So ein Crashkurs. Und mit dem habe ich vor seinem Talk gesprochen und der war dann so nett und hat seinen Talk, der was ursprünglich auf Polnisch wäre, für die Gäste, so für mich zum Beispiel, auf Englisch dann gehalten. Das ist dann auch noch.
Also der ganze Talk oder extra für euch noch einmal dann?
Na, den ganzen Talk.
Also für 5 Leute zuliebe hat er das dann auf Englisch
gehalten. Genau, aber auch mit der Begründung am Anfang des Talks, wenn ihr beiden Kochen mit der werden wollt,
müsst
ihr so Englisch alles kommunizieren, also macht es auch Sinn, dass ihr Englisch zu machen.
Wie viele Leute waren das insgesamt so auf der Konferenz, alles in allem?
Ich glaube so um die 150 bis 200 Leute.
Okay.
Hat sich natürlich immer von Tag zu Tag dann verschoben.
Ja.
Das waren, glaube ich, 3 Tage oder so.
Und ganz im Gegensatz zu anderen Python-Veranstaltungen war es auch eher männerlastig?
Genau, eher männerlastig.
Eher männerlastig, ja.
Hat es wieder so Lighting-Talks gegeben? Mir hast du das letzte Mal erzählt, nämlich, dass die so gut gewesen sind.
Lighting-Talks hat es einige gegeben, die waren natürlich auch polnisch.
Ja. Hast du dann irgendwas verstanden?
Also nicht so N-Lighting, die Lightings.
Aber es kommt auf an. Also, ich bin ein paar Talks drinnen gesessen, die auf polnisch waren. Und die Talks, wo sehr viele Code-Examples auf den Folien waren,
hast du auch verstanden?
Mitbekommen.
Okay, ja, super.
Das war eher ein Pyging-Vortrag unter anderem, weil ein bisschen cool. Die ganzen Sprites erklärt wurden und so. Da bekommt man ziemlich viel mit, wenn Code-Examples drauf.
Ja, also du hast dich nicht gelangweilt auf einer polnischen Python-Konferenz sozusagen.
Genau, ja, also mit Code-Examples auf den Folien geht's, wenn es wirklich sehr viel Sprechen ist und ohne Code-Examples, tut es sich auch wirklich schwer, das zu verstehen.
Mhm. Ja, gratuliere, voll super.
Das nächste ist dann wieder nächsten September, September 2012.
Ist wieder in Polen.
Genau, ja. Also das immer jährlich.
Und bist du da wieder eingeladen oder hast du noch keine Pläne?
Nein, habe ich noch keine Pläne, mal schauen, was sich da ergibt.
Mhm. Ja. Aber würdest du auch sozusagen hinfahren, ohne einen Vortrag zu halten? Einfach so wegen den Leuten oder eher nicht?
Wegen den Leuten vielleicht, kommt raus, dann für Talks oder so, aber Das Problem ist halt, wenn man nicht Polnisch kann, das sind wirklich lokale Python-Konferenz, was ich auch verstehe, weil es macht ja Sinn, wenn wir hier zum Beispiel lokal in Wien eine Python-Konferenz halten würden, würde es auch Sinn machen, das auf Deutsch zu halten für die Gäste, also für die lokalen Leute, die hier
verstehen.
Gibt es eine nächste Konferenz, die du jetzt besuchen wirst in nächster Zeit, oder ist es jetzt mal gegen Weihnachten?
Vielleicht schaue ich auf die Nordic Game Jam in Vienna, Ende Jänner. Checken, wie es mit Ticket ausschaut und Flug ausschaut, aber
wo ist die in Kopenhagen? Nordic Game? Oder
ist die? Nordic Game Jam heißt es. Also es gibt ja diese Global Game Jam, die ist Ende Jänner.
Ja, die ist ja in Österreich auch, da gibt es ja die Austria Game Jam.
Okay, und die ist immer wieder.
Und du fliegst dann zu den Nordic Games dann?
Vielleicht.
Ja, und wirst Game Jammern, also ganz schnell ein Spiel programmieren.
Ja, ich glaube, das ist das Wochenende. Oder
so. Ja, ja.
Warst du schon mal rein?
Ja, ich war jetzt zwei oder dreimal bei Austria Game Jam. Also die,
wo ist die?
Es hat verschiedene Standorte gehabt, aber es war immer in Wien. Und die ist halt synchronisiert mit der Global Game Jam.
Also auch wahrscheinlich Ende Jänner dann.
Genau, ja. Und dann kriegst du halt ein Thema, also diese Reizworte vorgegeben, die du irgendwie in dein Spiel einbauen musst und hast dann am Wochenende Zeit und versuchst halt irgendwie
natürlich
ein Spiel zu machen.
Natürlich, jetzt fällt es mir wieder ein, davon haben wir in einer der ersten Folgen schon darüber geredet, da ist ja gerade ganz viel teilgenommen.
Wir doch als Podcast-Stammhörer haben halt den Informationsvorsprung.
Yes, wie immer.
Habt ihr schon ein Jahr nicht ganz?
Was?
Habt ihr schon ein Jahr
nicht ganz? Ein Jahr? Nein, noch lange nicht. Das ist Folge 27 Wochen. Also wir haben ja irgendwann mal ein halbes Jahr. Wir haben im Frühling begonnen.
Ja. Schon
du warst einer der ersten Gäste, die wir gehabt haben.
Ja, der erste.
Also nicht die erste Folge.
Du bist nicht die erste Folge, aber du bist der erste Gast, der gekommen ist und der erste Gast, der zum zweiten Mal gekommen ist.
Genau, ja.
Hier schon mal als Positives.
Lauter First.
Ja, genau, der
First.
Wie geht es deinem Home-Projekt, dem Cheapodder?
Genau, ja, erzähl mal vom Cheapodder, vom Podcatcher. Von
da ist vor einigen Wochen die Version 2 rausgekommen.
Okay.
Nachdem er was nicht, zwei Monate vorher oder eineinhalb Monate vorher schon die Party gefeiert hat, die Release-Party. Aber
sehr gut.
Es ist halt im September super ausgegangen, weil da haben die meisten Leute Zeit gehabt. Mhm. Es ist dann in Wien eine kleine Party gemacht. Es gibt dann auch Videos auf YouTube.
Super. Ganz komisch.
Und ja, jetzt ist Cheapodder Version 3 heraus. Hm? Das heißt, ganz neue Version und das ist die erste offizielle Version fürs N9. Das ist nicht mehr im Beta-Stadium ist oder so, sondern mit der neuen QML-UI und auch mit Cheapodder-Integration, das heißt dieses Web-Service, Cheapodder.net.
Ja.
Super integriert, also ich kann da gehen.
Erklär nochmal vielleicht kurz irgendwie, was dieses Cheapodder.net für eine Plattform ist, nämlich.
Genau, die Leute werden das ja vielleicht nicht wissen, obwohl das Podcast-Hörer sind.
Ja.
Das ist eine Podcast-Plattform, mit der man als Podcast-Hörer seine Abonnements verwalten kann. Das heißt, ich kann.
Und jetzt aber voll plattformunabhängig. Das ist ja ein Netzservice, oder? Das ist Cheapodder.net.
Das ist ein Webservice, man kann sich vom Browser einloggen.
Ja.
Und wir haben auch eine offene API. Das Webservice an sich ist auch Open Source, das heißt, wenn irgendwer seine eigene Instanz auf einen Service stellen will, kann er das auch machen. Ja, dass sie das auch machen.
Ja.
Und wir haben aber diesen Cheapodder.net Service, das ist die zentrale Installation, wo idealerweise alle User sich registrieren und das benutzen, weil wir machen dann so Sachen wie Toplist, das heißt für den deutschen Sprachraum Toplist der meistgehörten Podcast, der meist abonnierten Podcast.
Ja.
Und dadurch, dass wir auch diese direkte Integration in Clients haben, momentan eben den offiziellen Cheapodder Client, aber auch Amarok, den Media Player.
Ah ja, genau, für KDE, großer, schöner Player.
Genau, also Cheapodder gibt es ja auch für mehrere Plattformen.
Gibt's
ja auch, unter Ubuntu ist es glaube ich schon ein fertiges Paket, oder?
Genau, unter Ubuntu ist es in Repositories, man kann sich auch von Cheapodder auch die aktuelle Version runterladen.
Mhm.
Für Windows gibt es das, für Mac OS 10 gibt es das.
Zum Windows,
für N900, also für die Nokia-Plattformen gibt es das in Mego. Und für Android gibt es sie noch nicht.
Noch nicht, ne? Es gibt dieses Cheapodder Droid-Projekt.
Ja.
Das ist so halbfertig.
Mhm.
Funktioniert auch teilweise schon. Und das versuchen wir auch, die meisten Sachen über dieses Cheapodder Web Service zu lösen und die wirklich nötigen Sachen wie Downloads speichern und die native Android UI am Client wirklich zu machen.
Okay. Das heißt, würde es mich jetzt für mich, also ich habe jetzt festgestellt, dass auf dem Android ich den Cheapodder unbedingt nicht gescheit zum Laufen kriege. Würde es für mich jetzt Sinn machen, trotzdem die Cheapodder.net Webseite zu besuchen von meinem Android aus?
Du würdest es vielleicht von deinem Webbrowser aus besuchen wollen, am PC. Was zum Beispiel eine Möglichkeit ist, und das verwendet auch der Martin, der war ja letztes Mal.
Ja.
genau, der verwendet das, oder hat das zumindest verwendet auf seinem Syrian-Gerät, die Möglichkeit zu sagen, ich habe einen nativen Podcast-Client, der aber mit OpenML-Dateien umgehen kann.
Ja.
OpenML ist so ein XML-Format für das Auflisten von mehrere Feed-URLs.
Ja. Braucht man, wenn man Export-Import machen möchte, genau, von mehreren Feeds. Genau.
Das tun wir mal deine geschickt. Ne?
Ja, genau.
Und anstatt jetzt herzugehen und die ganzen Podcast-URLs händisch einzutippen,
ja, genau, das ist ja etwas, was ich da habe.
Ja, danke.
Na, passt dann.
So viel.
Wo waren wir jetzt? Genau.
Ja, das heißt, OpenML, Chip oder nicht?
Ja, das ist eine Möglichkeit, was du hast, und das kannst du nicht nur zu Hause machen, sondern auch wenn du zum Beispiel beim Gregor zu Hause bist und du hast gerade dein Handy nicht mit.
Ja.
Was wahrscheinlich selten der Fall sein wird, aber trotzdem.
Ich war auch noch nie beim Gregor zu Hause, aber okay.
Vollkommen zurecht.
Dann kannst du jetzt irgendwo auf einem normalen Rechner mit Internetverbindung einloggen im Webservice, den Podcast hinzufügen. Und dann entweder direkt auf deinem Handy mit Chip-Order oder auf einem anderen Gerät über die OpenML-Funktion dieses Abonnement dann vom Webservice hinzufügen.
Also wenn ich die richtig verstehe, chipotter.net ist ein Webservice, eine Website, die ich jetzt plattformunabhängig ansurfen kann. Dort kann ich meine Podcasts, die ich gerne höre, verwalten. Und von dort kann ich mir einen OPML-File exportieren, den ich dann wieder in meinen nativen Podcatcher reinnehmen kann.
Das ist für alle Podcasts. Podcatcher, die nicht Chip-Order sind, oder keine direkte Integration haben.
Ja.
Wenn es eine direkte Integration gibt, geht das meistens direkt über die UI von
jeweils. So ein ideal Anwendungsfall. Also du kannst auch einzelne Feed hinzufügen auf der Webseite und dem Ding.
Ja, also entweder über die URL oder...
Also wenn ich jetzt ein Heavy Chip-Order-User bin mit einem neuen Handy und einem Desktop-Rechner, ja, und ich habe jetzt diesen super Podcast, bin in der Arbeit, also habe nur den Webbrowser und kann meine anderen Endgeräte nicht nutzen, dann abonniere ich auf den, im Web direkt auf dieser Plattform einen Podcast und automatically, wenn ich dann zu Hause bin oder so, dann sind meine Chip-Order-Instanzen auf meinem Handy und auf meinem Desktop-Rechner sind sich bewusst, dass da ein neuer Feed ist und übernehmen den nun.
Genau, also in der Desktop-Version schaut so aus, du klickst dann auf Update und dann bekommst du ein Pop-up, wo drauf steht, du hast diesen und jenen Feed hinzugefügt oder auch entfernt.
Im Netz jetzt.
Ja,
genau. Und das tut dann auf die Endgeräte synchronisieren.
Ja, und du kannst auch zwei Geräte miteinander synchronisieren auf der Webseite. Also ich hätte gerne mein N9 synchronisieren mit meinem Desktop-Rechner.
Ja.
Und wenn du jetzt im Desktop-Rechner was hinzufügst, würde das dann auch ein N9 als Abonnement.
Und es würde auch umgekehrt gehen, ich tue jetzt auf meinem Desktop-Rechner, sagen meinen Chip, einen Podcast entfernen oder hinzufügen, kann der dann auch wieder das Web updaten, also das chipot.net.
Auf der Webseite erscheint dann immer die aktuelle Version. Du kannst ja auf der Webseite einen Podcast entfernen und da macht es natürlich mehr Sinn, dass du dann im Client zusätzlich noch eine Abfrage bekommst, willst du das wirklich machen?
Ja, ja.
Weil sonst könntest du irgendwo auf der Webseite einloggen, entfernt alle deine Feeds und im Client wird dann alles
okay. Ja, gibt's irgendwelchen, ja klar, mit Synchronisation muss man solche Sachen natürlich dann bedenken. Ja,
dass das werde ich, gut, dass du mir das jetzt sagst, werde ich demnächst ausprobieren. Ich habe jetzt so einen ganz rudimentären Podcatcher da, so einen Open-Source-Android-Podcatcher und werde mal probieren, ob das mit der Podcast, also Chipot-Net-Seite funktioniert.
Ja, und schreibt vielleicht auch den Autor des Clients an und frage, ob sie nicht das direkt integrieren wollen mit dem Website.
Ja, stimmt.
Weil das oder Website gleich selber machen. Noch ein Projekt, das ich niemals
mehr das macht komplett Sinn irgendwie, ja.
Okay.
Noch eine Frage, nur interessenshalber. Ich weiß, du bist zwar genervt, wenn man dich fragt, ob es neue Features gibt oder so für Chipot oder so, aber gibt es irgendwelche leisen Pläne, einen Player auch einzubauen für einen Podcatcher?
In den mobilen Versionen ist das schon eingebaut.
Ah, okay.
Das hast du schon direkt eingebaut, wenn du jetzt mal als zum Beispiel der Biertaucher Podcast. Und das sieht man auch. Hier sieht man auch, dass ich sehr wenig gehört habe in letzter Zeit, außer den 23.
Warum sieht man das? Weil, achso, der ist so voll.
Ah, also wie du gehört, merkt sich die Fortschrittsanzeige.
Ja, genau. Das ist mal als Game City.
Ja, ja.
Genau, man sieht die Game City schon.
Und das kann ich jetzt streamen sogar.
Ja, cool.
Dann habe ich hier diesen Überblick.
Der zeigt das erfahren.
Super,
zu einer gewissen Zeit
voll geil.
Alles, was man braucht für ein Ding, ja.
Pause und auch anstatt wie bei einem normalen Medienplayer irgendwie vorspulen, habe ich hier die Tasten für 10 Sekunden zurück, 10 Sekunden vor oder eine Minute zurück und eine Minute
super,
vor.
Super.
Ja. Deswegen frage ich ja, weil ein Podcast-Audio-Player ist was anderes als ein normaler Audio-Player. Man sollte sich halt merken, wo man aufgehört hat zu hören. Ja. Geschwindigkeit vielleicht anpassen muss nicht sein, aber das
wäre auch gibt es für unsere zahlreiche finanzkräftige Hörerschaft eine Möglichkeit, die G-Poder auf Android-Umsetzung zu beschleunigen, indem man euch Geld hinterherwirft?
Code hinterherwerfen wäre wahrscheinlich die leichteste Variante. Aha,
die direkteste.
Die direkteste und die leichteste Variante, weil die Zeit natürlich ist begrenzt.
Ja, ja.
Und ja, also wenn es irgendwann gibt, was sich da codetechnisch
Okay.
Da müsste sich jemand in Java reintigern für Android, oder? Und Java und, ja. Und dann Python Anbindung. Ich glaube, die Engine könnte man, wie wäre das? Die
könnte man anbinden. Es gibt ja, ich habe auch teilweise schon Experimente gemacht, wo wirklich diese UI auch auf einem Android-Gerät läuft.
Wirklich?
Nur das einzige Android-Gerät, was ich momentan habe, ist ein ganz altes HVG Magic.
Ja, das schon.
Und auf dem läuft natürlich überhaupt nicht flüssig oder sowas.
Ja. Heißt, wir sollten sammeln für ein Android-Handy für den Thomas, ne?
Ja, stimmt, ein Developer-Film.
Aber prinzipiell ist es halt möglich, auch mit PySide und Qt, das Ganze auf Android, das wäre die Straightforward-Variante, wo auch der aktuelle Code verwendet wird. Die native Android-Variante wäre komplett neu schreiben in Java mit der ganzen Android-UI.
Ja,
genau. Und dann halt irgendwann hergehen und sagen, okay, jetzt verbinde ich das mit Gboard nicht.
Aber cool, also, Qt kann man auch darstellen auf dem Android, also Qt, das, ja. Oh, okay, das wusste ich gar nicht, super.
Und das ist auch lizenztechnisch überhaupt kein Problem. Mhm. Also auf anderen Plattformen ist ja ein Problem, weil da muss man teilweise statisch linken. Auf Android ist das so, da gibt es die Qt-Libraries, die was als Shared-Library irgendwo installiert werden.
Ja.
Und dein APK, dein Android-Paket, hat dann wirklich nur mehr die Binary und verlinkt sich dann zum jeweiligen Q-Installation.
Ah, so funktioniert das. Interessant.
Und du kannst auch das Programm wirklich in C++ schreiben und dieses ganze Java rundherum, was du brauchst, um diese native Verbindung herzustellen, wird auch schon automatisch von dieser SDK generiert.
Okay. Eine Frage noch, Thomas, erzähl von deinen Computerspielen, die du programmiert hast. Warum programmierst du Computerspiele und was machst du dann damit? Möchtest du reich werden, berühmt, viele weibliche Groupies haben, die sagen, oh, du hast dieses Spiel programmiert, oder möchtest du einfach, dass andere Leute deine Spiele spielen oder erkennen, wie toll du bist, oder was treibt dich an?
Ich finde es einfach spaßig, es ist was anderes im Vergleich zu, also zum Beispiel im Vergleich zu Gboard, was halt sehr, es geht um andere Sachen. Bei Gboard geht es darum, dass das auch schnell ist, aber halt da geht es mehr um Datenverwalten, Daten und Herschaufeln.
Yeah.
Bei Spielprogrammieren geht es mehr um Performance, coole Grafiken, coole Sounds. Da geht es gar nicht, dass der Code eigentlich geht sogar ein bisschen im Hintergrund, aber trotzdem macht es Spaß, irgendwas zu simulieren in einem Spiel.
Also du magst Spiele, wo sich selbst etwas, wo etwas lebt oder wo.
Ja, oder
ganz andere Problemdomäne sozusagen.
Genau, also komplett andere Problemdomäne. Mhm. Macht irgendwie Spaß, und wenn man auch sein eigenes Spiel spielen kann oder anderen Leuten zum Spielen geben kann und ausbringen kann.
Hast du da ein Erlebnis? Weil ich bin vor kurzem vom ORF interviewt worden zu dem Thema. Vielleicht interessiert es mich jetzt selber, wie das bei anderen ist.
Also bei mir ist es so, was wichtig ist, vor allem bei den mobilen Spielen, weil es sehr auf die Interaktion drauf ankommt, weil das ein Touchscreen, das vielleicht Accelerometer und sonst nicht wirklich für Eingabemethoden. Du brauchst andere Leute, die das dann, und zwar nicht verbrauchte Leute, die das dann ausprobieren. Weil wenn du das selbst schreibst und das immer testest, bist du schon mal sowieso verbraucht.
Ja.
Weil du weißt nicht schon,
hast du immer nur genau dein Handy wahrscheinlich, ne, auf das du das testest.
Genau, mein Handy, aber auch wenn ich andere Geräte benutze, ich weiß schon, wie es funktioniert, ich habe es ja implementiert.
Ja.
Wenn ich dann andere Leute habe, die das noch nie gespielt haben, dann kann ich zuschauen, wie die das spielen und wie die das an die Sache rangehen und kommen drauf, das bedarf eine Erklärung. Oder
und das machst du wirklich?
Und das mache ich auch. Das ist am Anfang sehr schmerzhaft, wenn man drauf kommt.
Erzähl.
Keine Ahnung.
Was hast du genommen? Deine Großmutter oder deine Schwester? Oder?
Es waren irgendwie Bekannte in meiner Altersgruppe oder so. Und je älter die Leute werden, desto in meiner Erfahrung mit meinen wenigen Tests bin ich halt darauf gekommen, dass jetzt, also dass sie das Dead Rabbit Game, dass dieses
Hasenspiel, wie heißt das Spiel jetzt?
Dead Rabbit Game,
okay. Also
das Hasenspiel.
Also man sieht einen fliegenden Hasen, der einen Eimer herumträgt und der kann schweben.
Ja. Wenn man auf den Touch
und was steuerst Touch du das? Weil du drückst jetzt irgendwo in die E-Mail.
Genau, ich per Touch kann ich die Flügel schlagen lassen.
Also je schneller du drückst, desto schneller flattert er.
Genau, und wenn ich lange drauf drücke, dann macht er längere Schwinge, und wenn ich kurz drauf drücke, dann macht er
Schwinge. Okay. Und durch Schwenken vom Handy kannst du beeinflussen, ob er seitlich fliegt.
Genau.
Aha, und der muss jetzt diesen Stern fangen, sehe ich das richtig?
Nein, das ist ein Fadenkreuz.
Ja.
Also die Backstory ist, ein Hasenkopf kann ja mal nicht fliegen.
Okay, ja.
Das heißt, er hat das Fliegen von einem Schamanen gelernt.
Okay.
Dann hat er den Schaman natürlich bezahlt für seine Leistung, weil
so ein
Flugkurs für einen Hasen kostet ja auch ziemlich viel. Hat sich aber natürlich zu viel Restgeld, das er in einem Eimer bekommen hat, hat er sich zu viel Restgeld genommen. Und jetzt schwebt er über die Landschaft und bekommt natürlich ein schlechtes Gewissen. Und der Schamane verfolgt ihn mit seiner Schrotflinte und versuche auf ihn zu zielen.
Das heißt, du musst versuchen, dem Fadenkreuz auszuweichen?
Nein, oder? Ich muss versuchen, zum Fadenkreuz hinzukommen. Ich bin jetzt der Hase, der sein Gewissen wieder bereinigen will.
Sorry, sag, du hast einen Shooter geschrieben, wo man ein Opfer spielt, das sich gerne abschießen lassen möchte.
Genau. Und durch das Abschießen verliert dann der Hase die gestohlenen Münzen wieder.
Und erleichtert sein Gewissen.
Ja.
Wie kommst du auf so kranke Ideen?
Ich schaue mir die Filmumsetzung an, wenn es das dann gibt.
Und hier könnten mindestens 5 Psychologiestudenten ihre Diplomarbeit schreiben.
Und bei dem Spiel ist es halt so, obwohl es nur als Remiter-Bewegung, also links-rechts schwenken und Touch ist.
Also die Frequenz vom Touch macht dann das rauf und runter praktisch.
Genau. Und in der ersten Montierung war es einfach so, kurzer Touch oder egal wie lang der Touch, er macht immer die gleichen Flügelschläge.
Ja.
Jetzt ist es so, je länger der Touch, desto länger macht er die Flügelschläge und sobald ich auslasse, hört er auf mit dem Flügelschlag und sinkt wieder. Genau.
Okay,
und das sind Sachen, die kommst du am Anfang nicht drauf, weil du genau weißt, wie das zu funktionieren hat, wenn du das implementiert hast. Nur die Benutzer drauf kommen, sie haben dann während dem Spiel länger drauf gedrückt und kürzer drauf gedrückt und es hat nichts verändert. Bis ich das dann implementiert habe und jetzt, wo sich was verändert, ist es für die Benutzer leicht zu spielen.
Das hast du wirklich durch das Beobachten deiner Testspieler rausgekriegt, dass du das brauchst.
Aber es ist dann so, wenn du einen Testspieler hast und der hat das jetzt schon 3 Versionen hintereinander gespielt, ist er auch schon verbraucht sozusagen. Das heißt, du brauchst dann immer neue.
Und lass mich raten, du gehst dann so in Einkaufszentren und Kindergärten und so mit einem Handy und einem schwarzen Mantel und sagst, hey du, willst du nicht mein Spieltest spielen? Oder wie rekrutierst du
deinen Test? Nein, das ist dann eher so ad hoc. Das heißt, wenn man irgendwie so zusammensitzt und dann irgendwie auf das zu sprechen kommt, kann man mal versuchen, ob die Leute überhaupt Interesse haben, das zu testen.
Ja.
Und das braucht dann mehrere Iterationen. Das heißt, dann haben wir wieder neue Ideen, probiert das aus. Wieder. Vielleicht das, was ich dann als Idee gehabt habe, funktioniert gar nicht. Dann muss ich was anderes ausprobieren. Und so braucht es dann eine gewisse Zeit, bis dann irgendwann wirklich funktioniert und auch spielbar
ist. Interessant, gerade so Verhaltenssachen nämlich auszuforschen. Das ist ja auch zur Zeit total in Mode. Also gerade so mit Physik und Fliegen, mir fällt da gleich jetzt Tiny Wings an und so. Und ich finde, das funktioniert deswegen einfach auch so gut, weil einfach diese Physik zwar nicht realistisch ist, aber es fühlt sich halt gut an. Und das ist halt schwer in Worte zu fassen, zu spezifizieren und selber irgendwie rauszutesten. Schon sehr cool.
Und da merkt man auch, dass da viel mehr Zeit ins ganze Testen und Ausprobieren reingeht. Und das reine Code-Schreiben, das reine Implementieren ist eigentlich ziemlich wenig.
Und dann das Feintunen.
Testen, Feintunen, auch die ganzen Grafiken, Sounds, was man vielleicht gar nicht bedenkt und so. Das ist wirklich sehr viel Zeit und sollte vielleicht auch den Großteil der Zeit ausmachen.
Sich, nicht nur das reine Programmieren. Ja.
Und hast du das mehr als bei Cheap, oder? Also ist das ein genereller Unterschied zwischen Spiele und normaler Anwendung vielleicht?
Vom Implementieren, ja.
Ja.
Ich finde die Spiele, die ich jetzt bisher gemacht habe, sind eigentlich sehr simpel gehalten. Mhm. Das ist überschaubar, man muss sich zuerst überlegen, wie ich das am besten angehe. Und man braucht ein bisschen Ahnung, wie das Ganze mit dem Main Loop funktioniert, wie ich die Events abfange, wie ich eine flüssige Framerate zusammenbekomme.
Ja, genau, richtig.
Entschuldigung, dieses Spiel hast du jetzt auch in HTML5 gemacht, oder?
Dieses Spiel ist in Qt gemacht.
In Qt, okay.
Gibt es aber auch einen Port, der nur reines C++ und OpenGL ist. Kann ich dir dann zeigen später.
Ich glaube, ich werde bei dir mal gescheite Schulung machen müssen. Und hast du jetzt kommerzielle Absichten mit dem Spiel oder war das einfach mal so ein Projekt, das du dir aus dem Ärmel geschüttelt hast? Also du hast nicht vor, da irgendwie eine Filmrechte zu verkaufen oder irgendwie eine Serie zu machen?
Hast du den Gregor mit den Filmrechten?
Ja, natürlich. Ja.
Okay.
Lässt du sicher was 10 Jahre in der Schublade und dann Blockbuster. Genau. Roland Emmerich und ich, wir sind ja eh. Das ist ein Spitzenblock.
Na, genial.
Gut. Ja.
Dann redet sie mal weiter. Ich versuche derzeit die Themenliste wieder aufzurufen.
Ich glaube, wir müssen ja langsam diese Themenliste wieder abgewöhnen.
Ja, das stört mich voll. Ja. So, ich habe auch einen Vorschlag, dass wir die Bier austrinken und dann vielleicht einen Rundgang machen, raus zum Punsch trinken.
Ja, machen wir einen kleinen
Drink. Ist unangenehm laut, draußen zwar auch, aber...
Das können wir auf jeden Fall machen.
Kälter.
Okay, also ich glaube, von Thomas Perl haben wir jetzt so ziemlich alles, außer Thomas Perl mobile Games, an denen er arbeitet. Okay, also, das haben wir nur die abgekürzten Dings.
Ja, apropos, das könnte man vielleicht noch sagen. All diese Games findet man nämlich auf deiner Homepage, oder? thb.io.
Genau.
Okay. Da kann man sich das alles anschauen, zumindest die Videos und so.
Wird alles in die Show Notes reingegeben. Thomas Perl, OpenGL, ES2.0 und Python, haben wir das auch gemacht?
Nein, aber das kann ich euch schon zeigen.
Was ist das? OpenGL und Python?
Genau, also kannst du ja auf den mobilen Geräten OpenGL ES 2.0 verwenden. Das ist kein Superset von OpenGL ES 1.0, sondern das ist ein bisschen was anderes. Also du musst da Shader programmieren. Also.
Kannst du für mich voll Laien erklären, was ein Shader ist?
Okay, also OpenGL
ist für 3D-Grafik, so viel kann
ich. OpenGL ES 1 kann man sich so für Laien ganz einfach erklären, da gibt es eine Fixed-Function-Pipeline. Das heißt, es gibt so Funktionen wie rotiere das Ganze.
Mhm. Also alle 3D-Objekte jetzt, oder?
Ja, bewege okay. das Ganze. Das ist, es gibt schon sehr vorgefertigte Funktionen, eine
okay.
Vorgefertigte Pipeline, wo das Ganze dann durchgeht.
Ja.
Und aus dem Objekt, du schmeißt in die Pipeline rein und dann kommt am Ende was raus.
Mhm.
Mit OpenGL ES 2 musst du natürlich einen Shader schreiben. Das ist ein Vertex Shader und ein Fragment Shader.
Mhm.
Der Vertex Shader bewegt dann das Objekt, wieder ganz leinhaft gesprochen, an die richtige Position und kümmert sich auch darum, dass die Ansicht passt. Und der Fragment Shader sagt dann für jeden Bildpunkt, der jetzt in den einzelnen Relais-Objekten drinnen ist, welche Farbe der bekommen soll.
Okay.
Ah, okay.
Und da kannst du Beleuchtung und so weiter machen oder einfach nur einen Textur-Lookup. Und weil mich das persönlich interessiert, aber weil ich da auch noch ein bisschen leinhaft bin, habe ich gedacht, ich mache das Ganze mal mit Python.
Ja.
Und da benutze ich die C-Types Library. Ich weiß nicht, okay. ob du C-Types kennst.
Nein, sag mal gar
also
nicht.
Das C-Types-Modul von Python ermöglicht dir C-Libraries, also
ja.
Shared, so unter Windows heißen es DLLs oder
okay. .so-Files. Also ich kann C-Libraries einbinden in Python jetzt oder von ja. Python aus ansteuern.
Genau, ohne dass du direkt Binding Selfie schreibst okay. und dann kannst du sagen, die Funktion rufe ich auf und die Funktion.
Okay, ja.
Und OpenGL ES ist ja prinzipiell nur eine, also das, die API dafür ist eigentlich nur eine C-Library, die du laden kannst und dann benutzen kannst. Und da habe ich ein kleines Testprogramm geschrieben.
Okay.
Das ist eben Python.
Hey, cool. Man sieht jetzt ein kleines Flugzeug ja. auf einer Autobahn rumfahren. Ne?
Bei mir schreien okay. Synapsen nach Wipeout oder so etwas. Irgendein Rennspiel.
Genau, es ist ein Wipeout angelehnt.
Und der kann jetzt nicht automatisch in die Kurve reinfahren. Also der kann nicht die Fahrbahn verlassen, dieses Auto.
Genau, also ich habe momentan eigentlich nur so gemacht, dass ich das jetzt mit dem Touchscreen links und rechts ja. fahren kann.
Das schaut urgeil aus.
Ja,
das erinnert mich an ein ganz ja. altes Spiel am C64 noch. Da hast du auch so eine Straße gesehen, also die nur aus Pfosten bestand.
Die nur aus Pfosten bestand, ja.
Ja, eigentlich so wie das, nur ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat.
Also meine Assoziation ist eben Whiteboard von der PlayStation
1. Ja, ja.
Also, so.
Also war irgendwie so der erste.
Wie, wie lange, das macht jetzt schon so Lust, ein Spiel draus zu machen.
Genau, ja. Wie viel Aufwand war das?
Aber das waren, was nicht, 2-3 Nachmittage bis Abende oder so.
Geil.
Okay.
Geil.
Vor allem, weil ich mich auch erst in die ganze Thematik reinlesen habe müssen und dort das ganze... Und die ganzen Texturen habe ich einfach mit Gimp gemacht. Man sieht ja, das nicht wirklich aufregend oder so, aber.
Ja, ich hatte
das. Okay, wie hast du die Fahrbahn dann gezeichnet? Ist die Fahrbahn dreidimensional oder schaut das nur so aus? Weil mir kommt so vor, es geht die rauf und runter.
Die geht rauf und runter.
Und wie hast du die gemacht? Mit einem Editor oder?
Also das.
Die Fahrbahn meine ich jetzt.
Die Fahrbahn, die habe ich, die wird vom Code generiert.
Ja.
Da habe ich ein kleines Pygame-Tool geschrieben, wo ich dann wieder herumklicke und so die Form der Fahrbahn definiere.
Also hast du einen eigenen Level-Editor geschrieben sozusagen.
Ja, ein Level-Editor. Und die Höhe wird aber einfach nur dann von 1 bis 0 mit einem Sinus.
Ja, ja, okay. Das ist super geil.
Ja. Du kannst einfach dann den Editor öffnen, eine neue Strecke zeichnen und dann das Ganze.
Okay.
Und das funktioniert auch am Desktop-Rechner. Der Code ist dann auch auf der Website verfügbar, kannst du dir runterladen, in diesem Python geschrieben und schauen, das Ganze funktioniert.
Geil.
Aber das ist momentan nur ein Tech-Demo, man kann jetzt nicht wieder spielen oder so.
Ich und der Gregor sabbern gerade ins Mikrofon und ich glaube, wir wollen jetzt beide da so ein Spiel, wo man irgendwie andere Autofahrer abschießen kann und herumsteuern und so.
Nein, schaut, echt cool, schaut echt cool aus.
Ja. Und das ist jetzt auch plattformunabhängig dadurch, ne?
Ja, also prinzipiell brauchst du nur Python und OpenGL ES.
Okay.
Ich habe es momentan nur auf Lua probiert, also am N9.
Ja.
Läuft aber auch am N100, das habe ich auch schon probiert. Und ansonsten ist der Code, so wie jetzt, ist momentan noch abhängig von Qt, weil er eben dieses Fenster erstellen und so weiter über Qt gemacht wird. Aber das könnte theoretisch über Pygame oder STL vielleicht sogar gemacht werden.
Okay, super. Okay,
cool. So viel zu Teil 1, oder?
Ja, so viel Teil 1, Thomas. Und ich würde vorschlagen, wir
drehen das Mikro ab,
trinken ein bisschen Bier und gehen dann raus und tun dann immer so plaudern.
Yeah.
Ich, Aufnahme, jetzt geht's weiter. Wir sind am Christkindlmarkt.
Jetzt geht's weiter. Okay, es sind einige Themen vom letzten Mal liegen geblieben, die möchte ich jetzt nur ganz kurz anreißen. Wir haben uns, oder ich, nein, du dich auch, Gregor, wir haben uns ich beschäftigt mit Calibre. Stimmt das?
Ja, ich habe mich beschäftigt mit Calibre.
Dazu sollte man sagen, was Calibre ist. Calibre dient zur Verwaltung von E-Books.
Ja.
mehr noch als Verwaltung. Man kann auch die E-Books in verschiedene Formate umwandeln und noch Metadaten eingeben, automatisch im Internet runterladen. Es ist ein wirkliches Schweizer Taschenmesser für...
Du nimmst mir das Wort aus dem Mikro.
Ja.
Und ich habe nämlich bei einem...
Warum bist du drüber gestolpert eigentlich?
Ich war bei dem Freund, der die drei Drachen jetzt gemacht hat, sein Fantasy-Buch, und das verlegen wollte. Ich bin sozusagen ein Verleger-Coach geworden jetzt. Oder ein Autoren-Coach.
Stimmt, das ist überhaupt mit E-Publishing auseinandergesetzt.
Genau, und da habe ich gewusst, EPUB ist ein gutes Format und ich habe jetzt sein PDF, seine Word-Files hat er nicht mehr gefunden. Wir wollten seine PDF in ein EPUB-Format konvertieren und haben das, er hat nur Windows gehabt, haben da herumgesucht, was es gibt. Und die meisten Lösungen, die wir nach 5 Minuten googeln gefunden haben, waren absolut unbrauchbar. Die haben irgendwelche Werbewasserzeichen reingemacht oder waren nicht wirklich frei. Und dann haben wir im Calibre installiert und das ging rutschzuck und wir haben ein fertiges EPUB Dokument also gehabt, jeder, außer PDF. Das war wirklich genial.
Jeder, der sich so mit E-Books und E-Books im Generellen auseinandersetzt, stolpert über Calibre. Das geht gar nicht anders. Hast du es unter welcher Plattform habt ihr das genutzt? Habt ihr das unter Ubuntu installiert?
Nein, Windows. Der Windows. Hat noch keinen.
Ja, genau. Windows. Da kann ich nämlich gleich erzählen. Es gibt zwar für Ubuntu ein Paket, das kann man sich installieren. Ja. Und da, wie ich mehrere E-Pubs importieren wollte, ist es mir gleich mal abgeschmiert. Dann war ich nicht amused. Dann habe ich gesehen, was für ein Release-Zyklus.
Gregor, warst du not amused?
Ja, ich war not amused. Da habe ich mir gleich gedacht, okay, was geht da ab? Aber die haben einen irrsinnigen, schnellen Release-Zyklus. Man kann sich...
Calibre jetzt.
Von Calibre, genau. Man kann sich direkt von dort, haben sie einen Python-Befehl, irgendwie einen ewig langen, und der macht alles automatically, dass sie da das Paket, also da halt die Programm... Files direkt runterholt aus dem Netz und installiert, abseits jetzt vom Ubuntu-Paketsystem.
Also der hat seinen eigenen Installations...
ja, es macht doch Sinn, weil ich habe es jetzt 2 Wochen lang laufen und ich habe 4 Updates gehabt. Also
okay, die der tun typ, wirklich fest entwickeln.
Ja, feste.
Und sag, du hast ja so einen Sony Reader oder
nein,
so
Nein, ich habe einen Thalia Oyo.
Thalia Oyo. Und macht Calibre mehr Sinn, wenn man so einen Reader hat?
Also für den Oyo macht auf alle Fälle Sinn. Weil wenn du EPUBs außerhalb des Thalia Stores kaufst und drauf spielst, hast du keine Coverbilder beispielsweise.
Okay.
Bei Calibre ist es zwar nicht per Default so, dass er den Oyo unterstützt, aber man kann sich auf einfache Weise ein Plugin runterladen und dann funktioniert das mit den Covers, und wenn du ihn anschließt, den Oyo, erkennt er diesen als solchen und du kannst synchronisieren und so. Also die Integration mit Calibre funktioniert mit dem Plugin dann einwandfrei und ist spitze. Also ich bin jetzt erst dazu gekommen, irgendwie wieder zu verwalten, die Sache. Also mit MP3s ist ja so, da habe ich das EasyTag und da mache ich die Metainformationen und so. Und genau dasselbe kann man ja mit Büchern ja auch machen und sollte man auch machen, wenn man sich eine schöne Bibliothek aufbauen möchte.
Für sein portables Lesegerät.
Richtig, richtig. Und noch dazu ist es ja so, die Landschaft ist ja sehr heterogen, der E-Book-Reader. Das heißt, wir haben Amazon, die über 4-Mobile-Format stehen. Dann Thalia, die EPUBs unterstützen. Ich weiß jetzt nicht, was der Nook unterstützt, aber jeder macht das so seine eigenen Wege. Und ich habe mich auseinandergesetzt, ich habe jetzt gelesen The Walking Dead in echt, also eine Comicserie.
Ja,
war das die, also, was man nicht in echt, ja, also die, nicht als E-Book, sondern mit
echt aus Papier.
Erst aus Papier,
Gregor,
genau.
Papier, ja, Gregor liest Papier.
Natürlich, bei Comics habe ich,
cool,
ja, ich genau, auch, bei Comics habe ich das noch gern.
Ist, gell? Liest du echt noch Papier?
Ja, weil ich denke, gerade bei Comics ist das halt so, da hast du was aber in der Hand, das hat die richtige Größe.
Aber lass mal die Comics ja nicht eingeschweißt, weil
die Sammler werden. Genau, ja, aber
so wie der Comicbook
aber diese Comics habe ich ja nicht und sammle ich ja nicht. Ich meine, Walking Dead gibt es 90 Bände und ich glaube, der Sammlerwert darunter.
Hat die Walking Dead jetzt eigentlich irgendwas zu tun mit dieser Zombie-Serie, dieser Verfilmung?
Jetzt kann ich ja berichten, lose und leider viel zu lose. Also Walking Dead, die Comicserie, ist so wie die Fernsehserie, nur viel cooler, härter, lustiger.
Okay.
Bei mir gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen.
Fernsehsendung ist ja mit so einem eher unsympathischen Polizist, der dann so die
Sie haben erstens sich nicht 1:1 ans Comic gehalten, was ja nicht so schlimm wäre, aber sie haben es auch weich gewaschen und das ist das eigentlich Schlimme. Also der Scherz eigentlich bei Walking Dead, das Comic, ist eigentlich so ähnlich wie bei Game of Thrones. Du darfst dein Herz an keinen Hauptcharakter hängen.
Weil jeder
stirbt.
Okay.
Und bei der Serie merkt man, die wollen halt die Konventionen bewahren, da halten sie die Hauptcharaktere länger, als es im Comic notwendig ist.
Okay.
Ja, aber im Zuge dessen, wo ich diese Comics gelesen habe, habe ich mir gedacht, der E-Book-Reader, ich habe mit einem Freund gequatscht, so am Abend irgendwie so, und der hat auch gemeint, Comics lesen, wie ist das am E-Book-Reader? Und dann habe ich eine Recherche begonnen und habe mir mal...
Also du liest generell deine Comics jetzt noch nicht am Oyo?
Nein.
Du liest sie wirklich noch im Papier generell? Du hast mir einmal gezeigt, einen Comic auf dem ja, Reader, den hat man nicht zoomen können und sonst war eher schwierig.
Deswegen, du nimmst mir die Worte aus dem Mikro. Ja, es ist so, nämlich ich habe recherchiert auf Amazon, auf der Webseite und gibst Comics ein und E-Book irgendwie so als Kombination, kannst du durchbrowsen. Was findet man dazu? Ein Haufen Releases vom Strubel Peter.
Oh, oh.
Das ist mal das eine und ganz wenig. Also Comics und E-Book-Reader sind...
Vertragen sich noch nicht.
...ein Entwicklungsland. Mhm. Ja. Dabei könnte man viel rausholen, aber das Format ist nicht. Also man kann, wie du schon gemeint hast, man kann nicht zoomen. Die meisten Comics sind größer als dieser E-Book, als das E-Book-Format. Das heißt, es schaut zwar hübsch aus, weil diese Screens können ja einiges irgendwie. Und die Schrift schaut auch nicht pixelig aus, aber sie ist sehr fein und sehr klein. Also wofür es sich wirklich eignen würde, wären diese kleinen Manga-Büchlein, diese japanischen. Okay. Da wäre es echt super, weil die haben genau dieses E-Book-Reader-Format und da könntest du es so schön hinpflanzen.
Es gibt ja auch diese aber interaktiven Comics, oder?
Das wäre, also, aber die Sachen sind, glaube ich, eher auf so Tablets released. Ja. Also die Marvel oder so hat, glaube ich, so eine App released, die total gelobt wurde.
Wobei interaktiv vielleicht nur heißt, dass du durchklickst, aber zumindest bewegt sich dann ein bisschen was und die Sprechblasen erscheinen nach der Zeit.
Achso, es ist praktisch animiert jetzt. Also nicht interaktiv, ja, dass du Entscheidungen
also triffst. In einer Comic-E-Book-Traumwelt, sage ich mal, da könnte man die ganzen Panels, das heißt die einzelnen Bildchen, aufspalten und dann entscheiden, welche Panels auf eine Seite kommen und welche auf die nächste und also könnte das
Panel
größer
ist jetzt
machen.
Ein rechteckiges Kastel in einem Comic.
Genau, richtig. Okay. Und jetzt ist immer halt alles seitenweise, ganz straightforward. Okay. Eine Seite
die
ist eine Seite
oder
in Real Life.
Format ist und wird dann auf dein
genau.
Untergedampft.
Aber du hast ja den Vorteil beim Comic, dass du das aufsplitten könntest. Mm-hmm. Und dafür gibt es aber erstens, ja genau, gibt es dafür noch keinen Markt ja. und keine Releases. Aber es wäre halt ein großes Feld zu erforschen, weil man könnte extra E-Book-Releases machen und das wird dann
aber
auch hübsch ausschauen.
Aber niemand würde uns jetzt hindern, selber einen Comic zu erstellen.
Also ganz, ein Comic.
Ja, oh Gott. Das ist gar nicht so.
Der Walking Biertaucher.
Ich habe für Kuhcake vom Hardware Harald, ja. der hat ein Engine geschrieben, 3D-Engine Kuhcake über 3D und da habe ich mit Kindern einmal Comics gemacht daraus. Also mhm. aus der Engine Screenshots, das halt coole Comics. Da haben wir Comics gemacht und die dann als PDF auf irgendeine Webseite gestellt, wo sie jetzt schimmeln seit ein paar Jahren. Mhm. Die könnten wir jetzt rein gaudi halber als EPUB
ja.
publizieren
ja.
und dann schauen, wie jetzt also so ein nicht restriktives Format auf so einem Reader ausschauen würde. Das müsste
ja.
man halt herumscrollen. Und so.
Also ich wäre total glücklich, damit. Mal das zu sehen, wie das ausschaut.
Ja, dann machen wir mal ja. das und
oder es gibt also, man muss auch noch korrekterweise dazu sagen, dass das originäre Format für E-Books ist das CBR, aber das ist nichts anderes als die Bilder als ja genau
als
die einzelnen Bilder oder ja. die Seiten als PNG und als JPEG mhm. einfach gezippt. Das ist
okay.
nichts anderes ist CBR.
Okay.
Und deswegen
kommt
auch
wahrscheinlich von Leuten, die das heimlich gescannt haben und dann auf irgendwelche illegalen Tauschbörsen gesteckt haben, schätze ich jetzt mal sehr stark.
Aber da gibt es auch spezielle Apps, glaube ich. Zumindest für das N810 und N800 habe ich da gesehen, da
ja.
gibt es irgendwie so ein CBR.
CBR Viewer, also, ja. CBR Viewer ist ein großes, also da gibt es auch einige für
Desktop.
Das ist
praktisch nur ein gesammeltes PNG-Bildfile.
Ja, schau mal rein, öffnet dir mal so ein File und siehst du.
Das heißt, die wissen auch gar nicht, dass sie Text enthalten. Der Text ist hartgecodet in den Bildern
natürlich,
drinnen. Das heißt, du kannst nicht da Sprachumstellung machen oder so.
Mann, da war ich ja wirklich naiv, weil ich habe gedacht, ja. so wie du, das wird schon Text vielleicht schon einzeln sein und habe gedacht, so jetzt stelle ich auf meinem E-Book-Reader die Schrift auf ganz groß und dann
ja,
ist alles gut.
Und,
natürlich nicht. Aber das wäre auch komplizierter, weil du die Schrift läuft halt dann Gefahr, aus den Sprechblasen rauszulaufen, wenn du es größer stellst.
Aber,
vielleicht eine ferne Zukunft mit allen Vektorgrafiken gemalten Sachen.
Komplett neues Betätigungsfeld für, wenn ich einmal viel Geld und viel Zeit habe.
Und Comic Autor bist.
Nein, einfach nur mich drum kümmern halt. Um
ja, das wäre super.
Real life. Okay, wir sollten gleich dazu sagen, ganz historisch, das ist die erste Biertaucher-Folge, die wir jetzt am Christkindlmarkt im alten AKH aufnehmen.
Ja.
Falls Sie im Hintergrund so ganz leise Last Christmas hören oder derartige DRM-Musik, wir sind nicht schuld daran. Wir sind auf einem öffentlichen Platz und wir können nichts dafür, dass da sowas gespielt wird.
Entgegen unserem Versprechen, eigentlich hatten wir ja vor, den gesamten Winter draußen aufzunehmen. Kannst
ja,
noch
ist
erinnern?
Aber ein bisschen zu kalt.
Sind da draußen.
Außerdem
jetzt
der
zum ersten Mal.
Gibt es einen Holzofen, der ist schon ein sehr starkes Kontraargument.
Er lockt uns rein, ja.
Gregor, du warst doch im Kino. Du schuldest uns noch einen
ja.
Bericht über dein Kino gehen.
Die werde ich jetzt noch rauslassen, aber nur deswegen, weil es ist jetzt schon zwei Podcaste her, dass ich erzählen wollte und langsam verblasst die Erinnerung.
Ach, erzähl. Mhm. Mhm. Sonst musst du noch einmal denselben Film anschauen.
Also das erste erzähle ich als Doppelpack. Okay. Das war so ein persönlicher Scherz von mir an mich irgendwie, dass ich ein Doppelfeature mache und mir vom Lars von Trier Melancholia anschaue und gleich anschließend Timon Struppi.
Okay.
Ich nannte es
aber
das persönliche...
Aber hoffentlich Timon Struppi nachher, oder?
Ja, Timon Struppi nachher. Ja, ja, war auch eine Überlegung vorher oder nachher. Und ich habe es nachher angeschlossen, so ein kleines Film-Clash-Festival.
Das ist doch das, wo die Kirsten Dunst aus Spider-Man
Kirsten Dunst, genau,
die Welt
genau.
geht unter und sie ist eh vorher schon depressiv. Also für Leute, die zu gute Laune haben, klingt der Film für mich.
Ja, richtig, der aktuelle Film von Lars von Trier. Es geht eben um die Kirsten Dunst, die ist depressiv, pathologisch depressiv, das heißt nicht nur irgendwie, sondern wirklich mit Krankheitsbild. Die erste Hälfte...
Im Film jetzt, nicht in echt, ne?
Ja, ja, genau, im Film.
Die Person, Lars von Trier, Spiel heißt dann anders für dich.
Ja, die heißt anders, genau, genau. Und die erste Hälfte geht zu einer Hochzeit, wo die Kirsten Dunst, ich weiß nicht, wie sie im Film heißt, heiratet.
Und ist das halbwegs lustig oder so, wie das Fest? Oder?
Ja, es ist schon lustig. Also eine Skurrilität ist, es spielt ihr Bräutigam ein so schöner Vampir, den man aus True Blood kennt. Okay. Und das alleine hat schon was Köstliches. Außerdem spielt der Udo Kier mit. Der Udo Kier ist auch so ein Lieblingsschauspieler vom Ding. Wenn du ihn siehst, siehst du ihn. Und er spielt so einen ja,
Captain Obvious.
Ja, genau. Wenn du ihn siehst, dann weißt du das. Und der spielt so einen Bediensteten auf dieser Hochzeit.
Okay.
Und dem ist die Braut immer so unangenehm, dass er immer so die Hand vorhält, wenn er vorbeigeht. Und
weil
immer
es nicht so sehen mag,
ja, genau.
Das ist unangenehm. Ist das so extra zickig oder nur ein Depot? Oder?
Also du merkst, am Anfang glaubst du, es ist zickig und es entwickelt sich dann, aber du siehst dann wirklich das Krankheitsbild. Also okay, sie kann dann auch später von alleine nicht mehr aufstehen, wird gebadet und so. Also es wird gesehen. Und parallel dazu entwickelt sich eben diese Weltuntergangsstory.
Kommt so ein Komet auf die Erde oder
kommt
so,
auf die Gemüse. Ja. Also alles im Arm, ich möchte nicht so viel spoilen. Es ist schön, es ist nicht so verstörend wie andere Lars von Trier Filme, es ist sehr viel braver und nicht so böse. Was mich gestört hat, und das stört mich selten bei Filmen, schwere Logikfehler sind dann schon im Zusammenhang mit der Weltuntergangsstory schon drinnen. Es wirkt dann irgendwie nicht plausibel.
Ja, du musst einfach abschalten, oder?
Ja, du musst eh abschalten, aber normalerweise gelingt mir das auch. Und weil du denkst, ah, oh, Kunst, Arti, Film und die sind alle schlecht drauf und so. Aber da irgendwie habe ich mir dann schon gedacht, hä? Aber ja, es ist nicht von ausgegangen. Ich konnte ja glücklicherweise dieses Doppelfeature wirklich machen, weil es ist im Heidenkino. Im Heidenkino haben sie das hintereinander. Ich bin dann nicht sitzen geblieben, kurz raus, habe mir aber die 3D-Brille geholt und habe mich dann wieder hingesetzt.
Und Timon Struppi hast du dir dann zur Erholung in 3D angeschaut?
Genau, habe ich mal bei einem Freund ja die Comics gelesen, irgendwie so 2-3 Bände. Mehr kenne ich nicht davon.
Warst du Timon Struppi-Fan vorher schon? Oder
ich kenne diese 3 Bände und die haben mich damals fasziniert auf seine komische Weise, wie Indiana Jones. Das sind so unschuldige Abenteuer in fremden Ländern mit dieser Mystik rein, da kann eigentlich nichts schief gehen. Und naja, Steven Spielberg erwartet man sich das Schlimmste, ist nicht schlimm, kann man sich anschauen.
Ist reines, so 3D gerendert,
reines Popcorn, Toy Story. Reines Popcorn-Kino. Mhm. Es ist nicht 3D gerendert, insofern schon, es ist Motion Capture.
Okay.
Echte Schauspieler und es wurde drüber irgendwie eine Sache gelegt.
Okay,
das ist eine ganz eigene Ästhetik. 3D funktioniert sehr gut.
Und es sind keine Real-Life-Actors, es ist alles...
Ja, doch, also sie haben schon richtige Schauspieler genommen.
Aber du merkst nicht mehr, dass das richtige sind. Sie schauen aus wie Comicfiguren.
Genau. Richtig.
Aber die richtigen Schauspieler erscheinen nicht auf der Leinwand, sondern nur die Bewegungen. Also eigentlich schon alles gerendert.
Eigentlich schon alles gerendert, aber es waren... Ja, stimmt, ja, eigentlich alles gerendert.
Ich sehe den Untergang der Schauspielergewerkschaft durch diese Technik.
Die müssen ja noch
sprechen. Ja, wenn sie... Ja, stell dir mal vor, was die ganzen, was für ganzen Schauspieler sie dann wiederbeleben werden. Die ganzen Humphrey Bogart oder neuere.
Was für eine Macht hat die Schauspielergewerkschaft jetzt in irgendeinem Land, ne? Wenn die Leute sagen, gut, wir können irgendeinem Bühnenarbeiter sagen, bitte mach ein Salto und wir Mocha-Caption dich und dich.
Na, vielleicht lassen sich dann die Schauspieler ihren Gesichtsausdruck patentieren, so wie in der Softwareindustrie. Der Lacher von, ich weiß nicht.
Okay.
Nein, ich glaube, dass wir noch immer genug zu tun haben.
Noch?
Die Sprache, die Gesichtsausdrücke sind nicht so leicht, aber noch.
Nein, und es wurde auch kritisiert, also die Augen sind noch immer tot und es ist noch immer ein bisschen, aber es macht immer noch Spaß, irgendwie zuzuschauen und zu sehen, wie weit sie
und
sind.
Und die Story ist nett jetzt oder hat Aussage oder ist einfach nur
Es ist verquirlt, also es sind verquirlt 3 verschiedene Comics in einem Film. Deswegen ist er vielleicht ein wenig unruhig. Also es wird so ein bisschen ein Abenteuer ins andere gehetzt. Aber ja, ich fand's gut. Also ich bin normalerweise bei so Popcorn-Kino eher kritisch, langweilt mich schlecht.
Aber du hast mich gelangweilt.
Irgendwie schon. Also ich bin vielleicht nicht ganz
objektiv. Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass du vorhin Melancholia warst und jetzt alles, was ich
dankbar aufnehme.
Endlich ein Happy End.
Ja, kann eh sein. Oder weil Timon Struppi hat ja auch Vorschusslorbeeren gehabt. Ich weiß es nicht. Es war trotzdem.
Aber du warst zufrieden.
Ich war zufrieden, ja.
Okay.
So, Film 3 habe ich noch. Ich habe noch einen dritten Film.
Ja, bitte.
Der dritte Film, den ich mir angeschaut habe, was war denn das schnell? Ah, ich weiß schon.
Das ist so geil, ich werde jetzt gerade im Kopf zusammen, wie viel Geld ich gespart habe, dadurch, dass ich nicht ins Kino gehen muss, sondern du mir die Filme einfach nur erzählst.
Ja, das ist auch viel besser, als sie anzusehen. Ich werde dir jetzt jeden Film erzählen. Ich werde einen persönlichen Podcast für dich machen.
Habt ihr in den letzten Folgen schon über Wie man leben soll gesprochen?
Ja.
Haben wir gerade gesprochen?
Ja.
Genialer Film.
So gut höre ich zu bei eurem Podcast.
Ja, hast du ihn angeschaut?
Ja, das ist das Problem. Dafür frage ich ja.
Achso, ja, wir haben drüber gesprochen. Ja. Ich habe ihn mal angeschaut.
Jan, hast du dir angeschaut?
Ich habe ihn mal angeschaut. Ich habe super gefunden, das Who is Who der österreichischen Kabarettisten-Szene.
Genau. Ja, und war es störend, das Who und Who, oder war es trotzdem ein guter Film?
Ich habe das schön gefunden. Ich meine, die Story ist dann irgendwie in den Hintergrund gerückt. Ja. So, ja, passiert halt irgendwas. Mhm. Und dann irgendwie so, man hat sich schon gefreut, wer kommt als nächstes.
Ne? Ja, ja.
Besonders gefreut hat mich, weil unerwartet der Typ von Projekt X.
Ja, der Knötzl.
Ja, der war super.
Ja, den will ich gern sehen.
Wen hat der gespielt?
Diese zwei Typen, die außer das war das ein
Buch? Ich habe den nicht gesehen, den Film. Okay. Ich habe nur ein Plakat gesehen, dass der Knötzl mitspielt.
Die zwei Typen, wo der Mann und die Frau so, ich glaube, so ein Selbsthilfebuch oder Selbsthilfe-Audiokassette,
ja,
wo sie dann gesagt haben, du musst das und das tun und so.
Ah, ja,
ich in seiner
Stimme. Ja, okay.
Mit so einem blauen Trainingsanzug.
Kann mich schon erinnern, ja.
Also sehr, 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 sehr cool.
Ja, den Knötzl.
Oder der Ostrowski.
Ah ja, genau, Ostrowski.
Sagt mir wieder mal nichts, hilft mir weiter.
Contact High hat er zum Beispiel mitgespielt.
Okay, ja.
Oder hat er da mitgespielt?
Ja, und wen hat er gespielt im
Der war nur in der Kurzwahl, das
kommt. Okay, neben Holle.
Und der hat dann bei die... auch der hat bei Contact High gespielt, der Deutsche, der Blonde.
Ah, weiß schon, der Blonde. Okay. Ja, weil es den Namen
heißt, aber nicht.
Der gespielt einen von den Vertretern? Oder?
Der war, glaube ich, der Chef für die...
Das ist ein Österreicher, der Geber.
Von diesen Vertretern, die da Bücher verkaufen? Oder?
Nein, für die Samariterbund oder für dieser Rotkreuz-Sammelstelle in Deutschland.
Okay.
Und der, was das geleitet hat, dieser...
Ja, der ist auch ein berühmter Schauspieler.
Der war zumindest in Kontakt hier von dem.
Okay.
Und so, man schaut den Film und sagt, ah, den kenne ich auch, Und also von dem her war es eigentlich sehr, sehr zu empfehlen.
Ja, also ich habe mir schon gedacht...
Die Synchro empfunden? Sie haben ja den Hauptdarsteller synchronisiert, ne? Der war ein deutscher Schauspieler.
Der hat synchronisiert?
Ja,
hast du nicht gar nicht aufgefallen.
Ich glaube, das ist schon... Sagt alles.
Sagt alles, okay,
hat gut funktioniert. Ja, das Drehbuch war ja von Klawischnik, den habe ich ja auch nicht ungern.
Wieso haben sie denn synchronisiert?
Deutscher Schauspieler und weißt du, wegen Lokalkolorit und so, das sollte ja plausibel mit der Handlung sein. Ich weiß jetzt, ich kenne ja die Handlung nicht genau, aber war österreichischer Student oder so?
Genau, ja, es handelt sich halt so durchs Leben.
Deswegen wahrscheinlich.
Muss man mal anschauen, wenn es sich die Gelegenheit ergibt. Also.
Ja, also der Typ, der das, nicht das Drehbuch, aber die Romanvorlage geschrieben hat, der Ostrowski.
Aber es zieht sich schon hin.
Ah, du hast volle Mikrodisziplin, das ist schon das letzte Mal beim Husten weggedeutet. Voll gut. Voll Profi.
Gar nicht husten,
das sollte man
noch
auch machen. Ja, gar nicht husten, da müssen andere Leute, Medizin oder so. Ja, der Klawischnik hat das, die Romanvorlage geschrieben und der schreibt gute Bücher. So, bevor der Filmteil ausufert, nochmal einen letzten, aber nur einen schnellen Durchlauf.
Warte, ich möchte da jetzt noch zwischenstören in den Filmteil. Also ihr sagt, beide Contact High ist auch sehenswert.
Ja,
ein bisschen versäumt.
Ja, Contact High.
Okay, müssen wir dann in einer der nächsten Folgen noch einmal, mussten wir dann erzählen, was ich versäumt habe.
Ja, überhaupt.
Schau ich mal wieder sieben Mal.
Überhaupt, Ostrowski ist ja so ein Star für so kleine Filme oder so. Also den kennt man schon und den habe ich eigentlich auch wirklich recht gern.
Hat der in der ORF, das in der Serie mitgespielt, wie die Schlawine? Ich habe es, glaube ich, abgesetzt, da war immer Donnerstagnacht.
Ja.
Ich glaube, Schlawine oder so irgendwie.
Ist es nicht. Ich habe ja keinen Fernseher. Also
ich brauche keinen Fernseher, ich habe irgendwo mal.
Also wir haben alle drei vorbei,
da hat auch noch Sinn. Ja, auf jeden Fall auch bei der Entführung der Elfriede Ott mitgespielt.
Genau.
Das ist auch so toll, ein Grazer.
Die perfekte Rolle, so wirklich so panisch. Und
ja. Wen war da der eine Hauptdarsteller?
Der war der Hauptdarsteller, oder? Ja. Also der Neffe oder von der. Also der halt Geld von der Oma kassiert, die schon tot ist.
Ja, genau.
Der heißt Ostrowski, oder?
Ja.
Okay, ja. Ja, cool, ja. Okay, jetzt dein dritter Film, Gregor.
Ah ja, Werner Herzog. Werner Herzog, Cave of the Forgotten Realms. Sagt er was? Sagt euch was?
Werner Herzog. Werner Herzog,
ist das ein deutscher Problemfilm oder so?
Kein Problemfilm, ist eine Dokumentation über die Chauvet-Hühle. Einer der ältesten Funde von Bildmaterial aus dem Steinzeit.
Ist das die in Frankreich oder Südfrankreich?
Die sind in Frankreich, richtig. Wo man nur ganz selten rein darf. Es hat bis jetzt noch keine Filmerlaubnis gegeben. Und er war als erster mit einem Film drinnen. Es war ein 3D-Film, was in dem Sinn ja, also in dem Film sehr viel Sinn gemacht hat, weil die Künstler der damaligen Zeit auch mit den Formen des Steines gearbeitet haben. Zum Beispiel also so ein Pferd, dessen Backerln waren halt irgendwie auf dem Stein perspektivisch drauf und so. Und den Werner Herzog, den kennt man irgendwie aus schon früheren Filmen, der hat sehr
Klaus
viel...
Kinski.
Ja, Klaus Kinski. Also wenn ihr wirklich mal was Lustiges sehen wollt, dann schaut euch Mein liebster Feind an. Dort erzählt der Oskar Werner, wie er die ganzen Filme mit Klaus Kinski gedreht hat. Die beiden haben sich teilweise, also sie waren beste Freunde, haben sich teilweise auch aufs Blut gehasst. Sie haben zum Beispiel Fitzcarraldo gedreht,
ja, irgendwo im Dschungel. Genialster Film.
Genau. Und zum Beispiel da gibt es die Geschichte, dass die Eingeborenen, die mitgeholfen haben beim Film, den Werner Herzog gefragt haben, ob sie nicht den Klaus Kinski für ihn umbringen sollen, weil er solche Probleme am Set hat. Also solche Geschichten gibt es. Und er ist immer dafür bekannt, dass er so philosophischen Einschlag reinbringt, war dieses Mal sehr zurückhaltend, was aber nicht unangenehm war. Er hat eine sehr schöne Erzählstimme, die muss man einfach mögen, wenn der erzählt, das ist herrlich. In den letzten fünf Minuten kippt er nochmal voll in die Philosophie rein. Also da geht es dann um Alpino-Alligatoren, die Steinzeithöhlen besuchen. Okay.
Aber man kann es mit dem ersten Mal begreifen, man kann es mehrmals anschauen.
Nein, man kann es begreifen. Der Rest der Doku ist relativ konservativ und er zeigt ein paar sehr verschulte französische Forscher, unter anderem so einen Parfümeur, irgendwie, der mit seiner Nase reingeht, um die Gerüche einer Höhle nachzuempfinden, weil sie auch in Planung haben, das als Freizeitpark so ein paar Kilometer entfernt dieser Höhle nachzubauen.
Ja, aber das ist sehenswert, also das ist nicht zu trocken, so à la
Geschichte. Man muss schon vielleicht Werner Herzog-Fan sein, aber ich glaube, es ist eine gute, ist auf jeden Fall, es ist auch nicht zu lang und nicht quälend, ich bin drinnen gesessen, ist es interessant.
Du warst im Kino, hast du das angeschaut?
Ja, okay, das war, das spielt jetzt im Gartenbau.
Wann warst du das letzte Mal im Kino eigentlich?
Gar nicht so lange her, ich war erstmalig in meinem Leben auf der Biennale, ich habe mir Tahrir Square angeschaut, habe ich ja erzählt, glaube ich, davon.
Stimmt, ja.
Film über die ägyptische Revolution und da war der Regisseur und die Katharin, glaube ich, da. Und haben dann nachher sich noch der Podiumsdiskussion gestellt.
Und abgesehen von der Biennale?
Ich gehe schon ab und zu ins Kino, so ist nicht.
Aber nur die besten Filme, dann weißt du schon,
dass... Nein, ab und zu gehe ich auch aus Verlegenheit, einfach so. Aber ich wüsste jetzt spontan nicht einmal, wer... Den Grazer Film habe ich geschaut, das...
Elfriede Ott.
Die Entführung der Elfriede Ott, aber danach habe ich auch noch ein paar gesehen, aber ich wüsste es gar nicht.
Apropos, das könnte dich interessieren, aktionistisch, diese Doku, die jetzt rauskommen soll oder rausgekommen ist über die Tierschützer.
Ja, der Prozess, ja, wollte ich mal anschauen. Ja, das ist ein Pflichtfilm für mich. Ich
würde
ich
auch reinladen.
Ja, passt, ja, können wir gemeinsam gehen.
Ja,
das wäre über... Ja. Ich habe jetzt einen Bärenpunsch getrunken, das heißt, meine Kommentare machen jetzt immer weniger Sinn. Ja.
Sehr schön.
Es hat einmal im Internet so eine coole Sache gegeben, ich glaube, das war so eine E-Mail, die Runden gemacht hat, und zwar Herr der Ringe, sagt euch was, Kino. Ja. Ja. Und dann hat irgendeiner in Deutschland, glaube ich, hat er beobachtet, zwei Deutschtürken, die sich halt in den Film reingesessen haben und dabei dauernd dann halt so kommentiert haben, was da jetzt läuft, so, ey, oh, voll schwul, Alter, der mit Megaschwert, ey, na, und der kleine schwule Zwerg. Ja, das war also extrem dumm halt. Und er hat das dann mitprotokolliert und halt als E-Mail. Also so praktisch, das waren eigene Subtiteln für einen Film. Ne, es hat damals auch so eine Comic-Gruppe gegeben, die in die Richtung war. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißt.
Es gibt ja teilweise so Synchronisierungen zur Sendung oder zum Film.
Ja.
Das haben wir früher auch Stermann Grüßemann auf ORF und auf FM4 gemacht.
Beim Song Contest.
Ja, genau,
so auf
die Art. Du hast den TV auf Mute gestellt.
Ja, und hast da den hier Sound angehört. Ja. Genau, sowas schwebt man vor. Ich denke, das kriegen wir auch zusammen, wenn wir vorher was denken.
Ja. Maschek macht ja auch sowas Ähnliches.
Also genau, ja.
Das kannst du
ja
bei deinem Film gemeinsam im Kino machen.
Genau, ja. Gleich machen, ja. Wobei, der Tierschützer... Ja, warum nicht? Ja, machen wir gleich. Tierschützerprozess nachsynchronisiert von uns beiden. Hey.
Da werden die anderen Besucher mit Popcorn bewerfen. Seid leise.
Genau. Ich glaube, in solchen Filmen sind wir eh die Einzigen.
Nehmen wir da einen Podcast auf, unsere ersten 5 Minuten von der Prozess.
Genau, ja. Ja, das passt. So, ich überlege, ob ich jetzt noch irgendwas Hörenswertes sagen wollte. Ja, wir sollten uns bei der Susanne bedanken, die uns nicht empfohlen hat.
Ja.
Weil wir noch keine Promo gemacht haben oder geschickt haben. Gemacht hast du ja schon.
Ja. Meine Schuld übrigens. Ich war in den letzten 2 Wochen und überhaupt war ich irgendwie.
Und wir werden jetzt aber stark angeheitert eine Promo machen und sie der Susanne schicken, bei der wir uns trotzdem bedanken für die Werbung. Auf jeden Fall Susanne, cool. Und ich muss auch sagen, ich habe mir den letzten Podcast von ihr angehört, den Mac PC Nux, in voller Länge. Eben, weil ich mir gedacht habe, wann kommt diese Stelle, wo sie den Biertaucher Podcast erwähnt. Ja, aber hat sie gemacht.
Ja. Voll gut.
Ja, definitiv. Wir sollten vielleicht, bevor wir ganz Schluss machen, nochmal kurz einen Mods ankündigen, aber der wird im Inhaltsverzeichnis
genau erwähnt. Also was Sie jetzt, demnächst hören ist, das war beim Podcast-Stammtisch.
Ja, Podcast, darüber haben wir noch überhaupt gar nichts erzählt.
Oh, genau, ja gut, wir waren am Podcast-Stammtisch, ich glaube, das reicht. Das war der Bericht. Na, war ja okay. Und da habe ich mich dann kurz rausgestellt mit Mods und wir haben uns abgenördet über Roach-like Computer-Games, also Computerspiele, die sehr primitiv sind und sehr viel Spaß machen. Ja. Das hören Sie jetzt gleich im Anschluss. Ja.
Über am Podcast Stammtisch möchte ich das nächste Mal mehr erzählen, weil da habe ich technologisch nachrecherchiert, habe ich ja einige neue Erkenntnisse für unsere Produktion herausgekramt.
Oho.
Ja. War spitze. Ich freue mich schon auf den nächsten Stammtisch. Ja, jetzt machen wir aber Schluss und
wir bauen jetzt den Promo-File und lassen uns hier nochmal von Thomas fotografieren.
Tschüss.
Okay, bis dann. Bei dem Basic an Rogue. Ja, weißt du, wir haben Hörer, die absolut nicht kapieren, worum es geht. Ne? Und dann von Rogue langsam Richtung NetHack, würde ich sagen. Noch gar nicht einmal Dwarf Fortress, sondern ganz langsam einmal von Null auf.
Dwarf Fortress ist ja schon quasi eine
Hightech.
Was Spezielleres.
Ne? Ja, also wirklich mal total Rogue auf NetHack. Schaffen wir das? Mhm. Okay, ich probiere mal.
Also,
läuft das schon, Gregor?
Ja, es läuft.
Okay, also wir befinden uns hier außerhalb des Werkzeugs und ich habe Spielerlegende und Assi-Fanatiker Mods vor mir.
Ja, so würde ich mich nicht bezeichnen selbst, sondern als Gelegenheitsspieler und Amateur in Sachen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, du spielst gelegentlich 25 Stunden in einem 24-Stunden-Zyklus, habe ich das richtig kapiert?
Wenn ich mich nicht beherrschen kann, ja.
Also schwere suchtgestörte Persönlichkeit.
Ja, das andere aber ich muss auch zugeben, ich bin ja nicht so gut, wie ich gerne wäre bei den Spielen, die
dazu
ich spiele.
Hat der Tag einfach zu wenig Stunden.
Das, die Definition vom Spieler.
Okay. Mods, bitte erklär uns Laien doch einmal, was ist ein sogenanntes Roguelike-Spiel und was ist dieser ASCII-Modus, den diese richtigen Puristen jeder noch so tollen 3D-Grafik vorziehen?
Rogue-artige Spiele beziehen sich auf ein Spiel namens Rogue, das da weiß ich jetzt, ob ich jetzt geschichtlich nicht richtig liege oder falsch.
Tu einfach deine Theorie.
Erzählen. Meine Theorie ist, es hat ein paar, in frühen Computerzeiten hat es wenig Darstellungsmöglichkeiten gegeben, deswegen sind Spiele oft in Textzeichen.
Wie das erste Tetris zum Beispiel.
Wie das erste Tetris zum Beispiel, ja. Also,
oder die ersten Text-Adventures.
Also Rogue ist ein Spiel, wo der Spieler als Ad-Zeichen dargestellt wird.
Als Klammeraffe?
Als Klammeraffe, klassisch.
Und rennt in einem Labyrinth herum,
à la Diablo. In einem Labyrinth herum à la Diablo, weil Diablo ist ja quasi ein Nachfolger, quasi ein Nachfahre.
NetHack für Leute ohne ASCII-Fantasie.
Genau, in Echtzeit und bunt und mit viel Action.
Und das, Grafik. Brr.
Ja, ja.
Okay, und wenn ich dich richtig verstehe, also ich renne da jetzt als Klammeraffe durch Räume und muss Türen aufsperren, Monster bekämpfen, Schätze und Waffen finden und dann immer tiefer in immer schwierigere Dungeons vorstoßen, bis, was ist eigentlich das Ziel?
Bis du das jeweilige Ziel des Spieles erreicht hast. In NetHack, wie gesagt, die alten Klassiker habe ich ja nicht gespielt.
Okay, also du hast
ich kenne sie nur aus, älteste, von Hörensagen, aus geschichtlichen.
Was ist jetzt dieses NetHack, von dem hört man auch so viel?
NetHack ist ein
Roguelike,
actionlastiges Rollenspiel, sage ich einmal. Und dein Ziel ist es, ein Amulett zu finden und dieses an die Oberfläche zu befördern.
Also ich muss erst tief in einen Dungeon hinab, dort etwas finden und dann wieder hinauf.
Genau.
Und dann ist das Game over. Dann scheißt nur, du hast es geschafft.
Dann hast du es geschafft, ja.
Und habe ich dann wenigstens eine Punktezahl, geht es dann auf, dass ich möglichst kurz brauchte oder möglichst viele Feinde erledigt habe dabei oder möglichst elegant spielte oder was ist da der höhere Sinn?
Ich sehe darin
der tiefere
Sinn, ja. Ich würde sagen, es liegt beim Spieler selbst. Okay. Also im ersten Sinne.
Ich kann mir selber meine Ziele setzen.
Genau. Also im klassischen Sinne würde ich sagen, das erste Mal, wenn man das Spiel spielt, beziehungsweise die ersten paar Male, wo man das Spiel spielt, es ist ein relativ schweres Spiel, würde man sagen.
Gehört zu der Kategorie Dying is Fun, ne?
Ja, und vor allem Dying is Permanent.
Also Permadeath, ne?
Permadeath-Prinzip.
Also, heißt, ich sterbe und ich kann jetzt nicht auf ein Safe-Game zurückgreifen und sagen, ja, da lade ich noch einmal den alten Spielstand. Das geht einfach nicht ohne Schummeln.
Geht nicht ohne Schummeln, man muss von vorn beginnen.
Und das zwingt einem dann ein bisschen, also vorsichtiger zu spielen, beziehungsweise halt zwingt eine Lernkurve. Ne?
Erstens das. Und zweitens, das Spiel erklärt sich während des Spielens selber. Man hat natürlich die Möglichkeiten, auf diverse Ressourcen wie das Internet zurückzugreifen.
Es gibt ein NetHack-Wiki und alles Mögliche.
Es gibt NetHack-Wikis oder im klassischen Sinne die Spoiler.
Okay.
Also Spoiler-Sammlungen.
Wo dann jetzt stehen würde, wie ich eine Hydra besiege, noch bevor ich eine kennengelernt habe.
Genau. Beziehungsweise, wie man jetzt herausfinden kann, welche Gegenstände, die man eigentlich noch nicht kennt, identifiziert werden können, weil bei NetHack ist es ja auch so, du findest viel bei den rogartigen Spielen, also zum Beispiel Permadeath ist ein Prinzip der rogartigen Spiele, die übernommen worden sind, und unter anderem auch, dass Gegenstände, die man findet, nicht identifiziert sind und ziemlich viel auf Zufall passiert.
Und wenn ich das richtig kapiere, jeder Level, das ist, hat ja auch Diablo übernommen, ist zufallsgeneriert. Das heißt, ich kann nicht ein Level auswendig lernen.
Es gibt einen Großteil der Level, die werden zufallsgeneriert. Ja. Und es gibt spezielle Level,
die sind dann
die sind statisch.
Okay.
Je nachdem, was für eine Klasse oder eine Rasse man spielt. Mhm. Wobei diese statischen Level meistens aus einem Pool von generierten Leveln.
Okay.
Also es gibt die Möglichkeit, dass man... es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man dieses spezielle Level bekommt.
Aber keine Garantie.
Keine Garantie, okay. Ja. Aus einem Pool von mehreren.
Okay. Und dann, wenn ich das richtig kapiert habe, Roguelikes haben ja meistens so, dass du aus einer Rasse und einer Klasse wählst, wie bei einem Rollenspiel. Kannst du da sagen, was sind da zum Beispiel Rassen und Klassen und wie wirken die sich aus?
Ja, ich meine, NetHack ist halt im Tolkien'schen Universum angesiedelt. Da kann man sich schon vorstellen, was da abgeht.
Also gepanzerte Zwerge, fragile Elfenzauberer.
Ja, so neutral, also mittelmäßige Menschen und neutrale Gnome, ne? Und ja.
Okay.
Also es ist nicht so großartig von der Auswahl her.
Aber ich habe doch eine größere Auswahl an Berufen, die ich wählen kann, also an Klassen sozusagen. Ich kann ein Heiler sein oder ein Krieger oder ein Bogenschütze.
Ein Mönch, ein Dieb, ein Ranger, ein Wizard natürlich.
Ja,
dann
Zaubern lernt. Den Priester, glaube ich, gibt es immer.
Ne? Den Priester gibt es, die Walküre.
Okay.
Was habe ich vergessen? Den Caveman, den Barbaren.
Gibt es nicht den Touristen auch?
Oder und den Touristen natürlich, ja.
Okay. Das sollte man vielleicht dazu sagen, ein Tourist hat die Kamera, mit der er Monster fotografiert, und dann schrecken sie sich und laufen weg. Und er hat viel Geld, oder?
Er startet mit viel Geld.
Und kann dann in Shops Sachen kaufen.
Mit einem Hemd, einem Hawaii-Hemd.
Ja.
Was auch
bringt
sehr,
das eigentlich irgendwas, das Hawaii-Hemd?
Ein Hemd ist ein Rüstungsgegenstand, der im ersten Sinn überhaupt nichts bringt, weil er
schwache Rüstung ist?
Es bringt nichts, es bringt null. Null Rüstung, man trägt ihn nur. Aber man kann ihn unter alles tragen. Das heißt, man kann ein Hemd tragen und drüber eine Rüstung.
Und bringt dann was, dass ich drunter ein Hemd trage?
Dadurch, dass ich ja alles enchanten kann, also was ich verzaubern kann.
Kann ich dann mein Hawaii-Hemd verzaubern?
Kann ich das Hemd auch verstärken in weiterer Folge und zusätzliche...
drüber noch einmal eine Rüstung.
Und meine Rüstungsklasse verbessern. Ja.
Okay.
Also ein Hemd, beziehungsweise man kann auch bei NetHack ein T-Shirt finden.
Ja.
Weil das Hawaii-Hemd hat ja auch einen kleinen negativen Faktor. Wenn man nämlich mit einem Hawaii-Hemd in ein Geschäft einkaufen geht, zahlt man mehr.
Dann
wird man beschissen.
Okay.
Als Tourist wird man prinzipiell beschissen bei
Geschäften.
Damit
kommen wir zum Thema der Shops. Man kann ja immer etwas kaufen in Shops, irgendwelche, wenn man einen Shop findet. Ne?
Shops sind einfach Räume, die zufällig generiert werden im Dungeon.
Sind kleine Waren drinnen und ein Verkäufer, ne?
Da ist ein Verkäufer drinnen, da sind Waren drinnen, je nachdem, was das für ein Shop ist. Es gibt ein General Store, da wird alles verkauft. Es gibt Weapon Stores und Armor Stores und Tool Stores und Food Stores.
Kann man auch als Tourist Souvenirs kaufen?
Das ist eine gute Frage. Nein.
Aber du kannst prinzipiell jeden Gegenstand herumschleppen, in der Hoffnung, dass du ihn irgendwann einmal brauchen könntest, wenn du so viel tragen kannst, ne?
Ja, im Prinzip könnte ich jeden Gegenstand herumschleppen. Und manche Gegenstände...
Kann ich sogar auch verkaufen in Shops manchmal, ne? Wenn ich irgendein Schwert finde oder so. Oder verwechselt
man
mit einem anderen
Spiel? Nein, nein, das ist kein Problem. Das geht natürlich. Wenn man jetzt einen passenden Gegenstand im geeigneten Geschäft verkauft, dann...
Wenn der Verkäufer das dann nimmt.
Bekommt man auch Geld dafür.
Ich erinnere mich, ich habe dann NetHack einmal gespielt, allerdings mit so einer grafischen Erweiterung. Ich glaube Falcon's Eye oder so. Vulture's Eye.
Vulture's Eye, beziehungsweise Falcon's Eye gibt es ja, glaube ich, auch.
Für Leute, die nicht gut genug sind für den ASCII-Modus. Und da ist mir aufgefallen, im Shop hat dann immer, wollte ich irgendwas aufnehmen und untersuchen, und das hat sich dann in ein Monster verwandelt, das mich attackiert hat. Das hat sich vorgetarnt als magische Lampe oder so, hat mich dann blöd attackiert, und dieser fiese Shop-Verkäufer ist nur dabei gestanden und hat zugeschaut, wie ich von dem Monster fertig gemacht werde. Der hat mir überhaupt nicht geholfen. Da war ich dann doch etwas pikiert.
Das ist eine sogenannte Mimik, die du getroffen Mimik. Hast.
Ja.
Hast du so eine Mimik gegessen?
Nein, ich glaube, ich war immer ganz froh, wenn ich die überlebt habe. Ja. Was wäre passiert, wenn ich die essen würde?
Dann würdest du dich alle paar Runden in einen Haufen Gold verwandeln.
Und kann ich mich selber dann ausgeben oder sparen? Oder?
Nein, du würdest so tun, als wärst du ein Haufen Gold.
Und was bringt das?
Nichts.
Okay, das ist nur eine der vielen Details von NetHack.
Ja. Eine der tiefen Wahrheit von NetHack.
Da gibt's ja diesen Spruch von NetHack, dass die Developer an alles gedacht haben, ne?
Den Spruch kenne ich nicht, aber sie haben an einiges gedacht, und ziemlich viele Details sind einfach höchst amüsant, wenn man sie im Laufe des Spiels kennenlernt. Man kann sich natürlich klassisch spoilen, indem man sich mit dem Internet die Informationen zukommen lässt.
Oder bevor das NetHack-Wiki studiert.
Oder das NetHack-Wiki studiert, aber das bleibt einem selber überlassen.
Ob man das tut.
Würde ich einmal sagen.
Und dann gibt es ja noch den eingebauten Cheat-Modus, oder? Ich kann ja im Wizard-Modus einen NetHack spielen, wo ich unsterblich bin praktisch.
Ja, man verliert, glaube ich, ein Level, wenn man stirbt dann. Und
okay, und also man kommt nicht unendlich weit, selbst im Cheat-Modus.
Ich habe den...
Nie.
Du
stehst moralisch über Cheat-Modus.
Ich steh moralisch über den Wizard-Modus, sagen wir so.
Wizard-Modus, okay. Das ist sehr interessant.
Dadurch, dass ich ja auf einem Server online spiele, den...
Wo du nicht cheaten kannst.
Wo ich nicht cheaten kann, hat sich das für mich in dem Moment erübrigt.
Na dann, trage ich gleich nach. Mein Lieblingsspiel derzeit ist Dungeon Crawl, was ja auch auf NetHack basiert. Allerdings, man kann sowohl im ASCII-Modus spielen, als auch in einem etwas für Normalos wie mich etwas ansehnlicheren Grafikmodus. Und das hat viele Sachen von NetHack übernommen, aber nicht den Detailreichtum. Also ich kann nicht mit Steinen auf Einhörner werfen oder so, oder ich kann nicht irgendwelche Schwerter in einem Brunnen tunken, um zu schauen, was dann passiert, aber trotzdem, ich kann Rüstungen verzaubern und so. Also es ist sozusagen ein runtergedampftes NetHack, was für mich jetzt aber passt, weil das mir das gerade komplex
gibt. Und wie weit bist du gekommen?
Ach, ich sterbe dauernd, ich schaffe es jetzt, also es gibt so mehrere Branches, da verzweigt sich dann der Dungeon in thematisch vorgegebene Sub-Dungeons, die sich wieder verzweigen.
Ähnlich wie bei NetHack?
Genau, da gibt es ja die Gnome-Mines bei NetHack. Und ich schaffe es jetzt immer schon in die Lair. Das ist so ein riesiger 8-Level tiefer Branch, wo es nur Tiere gibt und keine intelligenten Monster. Und das schaffe ich jetzt, dass ich immerhin dorthin komme. Dort kann man sich dann auch einen Stash anlegen, also einen Berg mit Fundstücken. In Dungeon Crawl kann man nämlich nichts verkaufen. Und das Angenehme ist, die Viecher attackieren einem zwar, aber sie nehmen dann nicht die Waffen, die man irgendwo gelagert hat, und greifen einen damit an. Dazu sind sie zu dumm. Also dort schaffe ich es gerade hin und sterbe dann meistens an irgendwelchen Sachen, die ich noch nicht kenne oder unterschätzt habe, oder an eigener Blödheit, an physikalischer Übermüdung beim Spielen oder schlicht an aus Langeweile an die falsche Taste drücken.
Genau,
manchmal Taste auch einfach am Pech. Aber das ist eher selten meistens. Meistens denkt man dann, ja, die Situation hätte ich überleben können, hätte ich ein bisschen besser nachgedacht.
Ja, es gibt aber teilweise auch bei NetHack oder beziehungsweise bei diesen Spielen kritische Situationen, wo dann das Herz schneller zum Schlagen anfängt.
Obwohl das ja rundenbasiert ist. Ich kann ja zwischen zwei Aktionen beliebig viel Zeit verstreichen lassen, aber das Herz schlägt trotzdem schneller. Ne?
Und man überlegt dann und man macht trotzdem unter Umständen die falsche Aktion und hätte mit der richtigen Aktion überleben können, obwohl man, vor allem wenn man das Traurige ist ja nachher, wenn man weiß und dann den Abschluss sieht, nachdem man schon längst gestorben ist und dass das Inventar identifiziert worden ist.
Ich hätte ja einen Spruch der Superfeuerrolle gehabt.
Ja, und man sieht, was man dann für tolle Sachen dabei gehabt hätte.
Ich hätte einen super Trank gehabt, der mich urstark macht, hätte ich ihn vorher schon ausgetestet.
Noch deprimierender ist, wenn man nachher sieht, dass man was dabei gehabt hat, bevor man gewusst hat, dass man es dabei gehabt hätte.
Aber zu blöd war,
aber
es,
zu blöd war es anzuwenden. Ja.
Weil man trägt ja zum Teil ein paar hundert Gegenstände mit sich.
Ja, herum, und ne? Ja, na, ganz schlimm ist, wenn man stirbt und man hat 100 Potions of Healing dabei. Ne?
Bushs?
Potions, ne? Die, Potions? Die Tränke.
Achso, okay, die Tränke.
100 ja. Tränke. Oder man,
das liegt jetzt daran, dass ich zwei Bier-Potions eingeworfen habe und ja, deshalb jetzt nicht mehr so gut Englisch kann.
Ja, meine Aussprache liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt adäquat mitgezöpft habe.
Okay. Na gut, dann werde ich an dieser Stelle jetzt völlig unmotiviert und spontan meinen, warum ich wieder mal bei Dungeon Crawl gestorben bin, Satz einwerfen. Ja? Vielleicht inspiriert dich das dann in Zukunft zu deiner lang erwarteten Dwarf Fortress-Reihe.
Ich könnte aber kontern mit einem Netzhektod.
Bitte, kontern mit einem Netzhektod. Okay, also zuerst einmal ich. Also, wieder einmal habe ich, anstatt etwas Vernünftiges zu tun, Dungeon Crawl gespielt, wie jeden Tag. Und ich habe mir gedacht, heute spiele ich einen Troll. Trolle sind stark, sie regenerieren gut, sie können keine Rüstung tragen, außer Dragon Armor. Das ist eine Rüstung, die man, da muss man erst einen Drachen schlachten, aus seiner Haut ein Enchanting machen und dann kann man diese verbesserte Drachenhaut tragen. Die hat meistens Dragon ganz tolle Dragon Scale Armor hat meistens ganz tolle Eigenschaften. Ich habe davon nur im Wiki gelesen, ich habe die nie wirklich gesehen oder nur einmal irgendeine Lausige, wo ich dann aber selbst schon viel zu stark war und viel zu gute Rüstung gehabt hat. Ja, und ich spiele so ein paar Levels lang mit meinem Troll. Ich habe ihm gegeben ein Schild und Klauen unbewaffnet. Also er hat sich ganz gut bewegt, hat alles überlebt und hat Steine schmeißen können. Mehr kann er eigentlich auch nicht. Zu allem anderen ist er zu blöd, also zu, außer zu hauen und schmeißen. Und dann habe ich irgendwie gesehen, plötzlich lag da eine Dragon Scale. Und ich hatte zufällig eine unidentifizierte Schriftrolle, wende sie darauf an und tada, ich hatte eine goldene Dragon Scale Armor. Und die hat mir gegeben Giftresistenz, Feuerresistenz, Kälteresistenz und war noch super, 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 super rüstig. Also guten Rüstungswert. Ich habe die angezogen, habe gedacht, ha, jetzt bin ich unbesiegbar, jetzt gehe ich 13 Levels nach unten. Und kurz danach habe ich mich mit irgendeinem Viech angelegt. Ich weiß es gar nicht mehr, das Viech hat mich niedergemacht, obwohl ich noch Heiltränke hätte. Ich habe es einfach nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, ja, da drücke ich dreimal drauf und das ist tot. Es ging halt genau umgekehrt. Und das war die bislang einzige Golden Dragon Scale Armor, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe, obwohl ich wirklich sehr oft das spiele. Also so ein Zufallsgenerator am Werk. Aber vielleicht konntest du mit deinem Netzhack-Tod des Tages.
Der Tod, an den ich mich erinnere, das war ein Tourist, den ich gespielt habe.
Ja, mit Hawaii-Hemd.
Ja, mit Hawaii-Hemd. Das war zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen enchanted. Also da habe ich schon einige zusätzliche Werte drauf gehabt.
Und über das Hawaii-Hemd hast du noch eine Rüstung getragen? Oder?
Über dem Hawaii-Hemd, da muss ich mich jetzt versuchen zu erinnern, habe ich definitiv eine Rüstung getragen. Wenn es nicht schon eine Dragon Scale Armor war.
Boah, also du Doppelrüstungstiger, du hattest eine Dragon Scale und drunter ein enchantedes Hawaii-Hemd.
Aber ich glaube, es kann auch nur Mithril gewesen sein.
Also okay, nur.
Dass die Möglichkeit besteht. Auf jeden Fall habe ich.
Wie hat ein Tourist überlebt? Durch mit der Kamera Monster fotografieren oder hat er irgendeine Waffe gehabt mittlerweile?
Also ich war bewaffnet. Ich habe zwei Waffen gleichzeitig in der Hand gehabt.
Dual-wielded. Das kann dann schon Groll nicht.
Hab aufgrund dessen, dass man es gibt ja eine Art, es gibt ja ein Religionssystem in Netzhack, wie man sicher weiß.
Das weiß jeder.
Natürlich, das ist Allgemeinwissen. Das ist
Allgemeinbildung, ja. Wie auch in Dungeon Crawl gibt es auch Religionssystem. Ja.
Also man hat je nach seiner Ausrichtung, gut, böse oder neutral, eine Gottheit.
Also du hast praktisch nur drei Gottheiten.
Du hast quasi nur drei Gottheiten.
Okay, ja. Die haben ja so Tempel, wo es dann die Waffen drauf fallen lassen.
Da werden Tempel werden halt eben im Dungeon zufallsgeneriert, die sind halt verteilt und werden halt je nachdem, also man hat zu 33% die Wahrscheinlichkeit, dass das der Tempel einer Gottheit, also der eigenen Gottheit zugeordnet ist. Und wenn man auf der eigenen zugeordneten...
Also du bist ein Gutling und hast einen guten Tempel gefunden.
Dann kann man dort ungebrachte Monster opfern. Okay. Und der Gott, der
freut sich
der dann. Freut sich drüber und macht einen unter Umständen Geschenke.
Okay.
Möglicherweise auch gute Waffen.
Und also, da hast du schon ein paar gute Waffen bekommen.
Da habe ich unter Umständen auch schon Magic Bane bekommen. Das ist ein magischer Dolch. der einen vor magischen Eindrücken schützt und,
okay.
Ein cooler Dolch einfach. Ne?
Okay.
Und dann habe ich noch Werbane bekommen. Das ist ein Silbersaber. Silber ist natürlich eine Waffe gegen
Werwölfe, weiß man doch.
Und Vampire und
Vampire auch.
Andere Silver-Hating
okay.
Monster. Also es gibt Dämonen generell, sind nicht so
auf Silber.
Sind nicht so auf Silber fixiert und die haben das okay. nicht so gern und dann macht das heißt, man doppelten Schaden.
Ich freue mich jetzt schon auf die Verfilmung ja, deines Charakters. Also ich stelle mir da so einen kleinen Touristen vor mit schimmernder Drachenrüstung, unter der das Hawaii-Hemd hervorblitzt und er rennt mit einem funkelnden Dolch und einem Silberschwert durch die Gegend.
Nein, ich war auf jeden Fall spitzenmäßig ausgestattet.
Ja.
Und ich gehe wie der Jesus übers Wasser.
Du konntest schweben?
Ich habe Waterwalking Boots gehabt.
Okay.
Und gehe halt so wie der Jesus übers Wasser und drücke ungeduldig in die Richtung, weil ich mir denke, mir kann eh nichts passieren. Und ein Aal oder so, ich glaube, es war ein Aal, hat mich unter Wasser gezogen und hat mich ertränkt.
Und das kann der auch so?
Also in zwei Runden.
Der ist stark genug, trotzdem Waterwalking Boots.
Nein, das Problem ist ja, der macht ja keinen Schaden.
Ja.
In der Hinsicht, sondern der zieht mich nur unter Wasser.
Okay.
Und das ist ein wenn ich keine Luft habe, kann ich anscheinend nicht atmen.
So,
es gibt gewisse Attacken, die bringen dich einfach schnell um.
Mhm.
Das eine ist halt, wenn du verdaut wirst, ist das relativ gefährlich.
Also wenn du von irgendeinem großen Viech verschluckt wirst.
Verschluckt wirst und der halt die Verdauungsattacke auf dich anwendet, beziehungsweise wenn du
Ertrinkst,
ist auch nicht so leibend. Ich glaube, gibt es eine andere Möglichkeit des Erstickens? Das Amulet of Strangulation kann man noch sich umhängen. Aber das dauert 5 Runden.
Okay, insgesamt. Da hast du noch Zeit, versuchen, das wegzureißen.
Da kann man noch beten zumindest.
Also beten, man kann immer zu einer Gottheit beten für ein Wunder. Ne?
Ja, also das ist immer quasi eine der letzten Auswegmöglichkeiten. Es gibt so ein paar Kniffe, mit denen man sich am Leben erhalten kann.
Und einer ist rechtzeitig beten.
Einer ist rechtzeitig beten oder nicht so oft beten, damit man immer noch beten kann.
Okay. Was ich mich dunkel erinnere, war das nicht bei Nettag, wenn du zu oft betest, bestraft dich dann der Gott, indem du eine Eisenkette an den Fuß kriegst mit einer Kugel und die kannst du dann wieder als Waffe verwenden.
Ist eine Möglichkeit der Bestrafung.
Ja.
Ja, das geht, ja. Also er kann dich auch bestrafen, dass er dir im ersten Sinne ein Level wegnimmt oder also ein Erfahrungslevel wegnimmt, beziehungsweise die Eisenkette ist auch eine klassische Bestrafung.
Und aber damit da lügt man dann halt.
Ja, die kann man ja auch.
Kann man dann wieder irgendwie wegkriegen.
Die kann man sich sogar stehlen lassen.
Aha, oh, okay. Ja.
Die Nymphen sind ja ein Begriff.
Die sind auch
die lästigen.
Ja, die stehlen dir Sachen.
Okay, ja, ja, und wenn du dann eine Nymphe weißt, du
bis
weißt,
hin, bis sie dir das gestohlen
siehst
hat.
Siehst halt alles andere aus und dann kommst du mit der Kette nackt hin und lass dir die Kette stehlen. Ist eine Möglichkeit zum Beispiel. Ne?
Aber zurück zum ganzen Anfang. Du hast ja schon mal geschafft, eine Ascension zu machen, oder? Also Nettag wirklich durchzuspielen, runterzusteigen, ein Amulett zu holen und wieder hinaufzusteigen. Das Amulett auf Yendor, oder?
Das der Rotne, ja?
Ja, genau.
Ja. Den sein Amulett habe ich geholt und habe es rauftragen.
Und jetzt beschreib mal im Real Life. Da hast du wahrscheinlich 7 Tage nicht durchgeschlafen und deinen Job gekündigt, wirklich nur um das zu spielen, dich von Haferflocken Infusionen
ernährt. Ich habe relativ lang gebraucht. Wahrscheinlich schon Netto-Spielzeit wären schon wahrscheinlich 40 Stunden gewesen sein. Also die erste
40 ist 10,
50 vielleicht,
okay.
60.
Am Stück oder hast du dazwischen ganz kurze
Pinkel- und Schlafpause? Ich habe geschlafen natürlich.
Schon. Ja.
Aber Ich kann mich erinnern, ich habe währenddessen noch eine Arbeit gehabt. Ja, nein, also ich habe Urlaub genommen und...
den du am Arbeitsplatz verbracht hast, kollegial wie du bist, damit der Kollege nichts mehr.
Nein, in freien Zeiten, wo nichts zu tun war, habe ich mich halt damit auseinandergesetzt, relativ viel Zeit verbracht und für die erste Ascension habe ich mich natürlich ausreichend vorbereitet.
Das heißt, du hast im Vorhinein Spoiler studiert und Wikis und so?
Ja, naja, auch den Charakter ziemlich...
Also angelegt schon auf darauf hinaus, dass er überlebt.
Ich hab relativ lang gebraucht dafür. Ich habe viele Runden gebraucht, viel Zeit, also auch In-Spielzeit
gesehen. Okay, ja, wirklich.
Du
hast nicht einfach so zum Spaß drauf losgespielt, sondern wirklich zielorientiert gespielt.
Das
klingt ein bisschen nach Arbeit, gell?
Es grenzt dann ab einem gewissen Zeitpunkt ein bisschen an Arbeit.
Okay. Und schlussendlich, nach 50 Stunden harter Spielarbeit, quasi Arbeit, hast du es geschafft, diese Ascension zu machen und wurdest dann in die lokale Highscore-Liste eingetragen? Oder hast du das gleich online gespielt?
Nein, ich habe es gleich online ascendiert.
Also du wurdest in die Online-Highscore-Liste eingetragen.
Ja, aber...
Und beschreibe jetzt ganz mal deine Real-Life-Gefühle. Was hast du dann gedacht? Oh, ich habe seit 48 Stunden nichts gegessen. Oder oh, ich muss seit 2 Tagen aufs Klo. Oder.
Nein, ich habe gedacht, endlich.
Endlich wieder Real-Life.
Ich bin ja unzählige Male davor gestorben, bevor ich es endlich geschafft habe.
Okay, und jetzt... Und das hat dich jetzt aber nicht von deiner Nettag-Euphorie oder Spielsucht geheilt, dieser eine Ascension. Also du hast das weiterhin gespielt.
Ich habe dann weitergespielt, ja.
Okay.
Also ich habe dann Lust bekommen, das nochmal zu spielen. Und
aber wenn es einen anderen Charakter oder denselben?
Dann, also die zweite Ascension war mit demselben Charakter. Ich habe es dazwischen ihm... Nein, ich habe also bis jetzt die einzigen Ascensions, die ich geschafft habe. Wie gesagt, ich bin ja kein guter Nettag-Spieler.
Du spielst ja nur 40 Stunden.
Nein, das, auch die Zeit, die ich investiere, sagt auch nichts darüber hinaus, wie gut ich spiele. Ich habe den Wizard habe ich zweimal aszendiert.
Ja.
Den Samurai.
Ah ja, mit Bogen und Schwert.
Den haben wir ja noch gar nicht erwähnt, ja?
Ja.
Also mit Katana, Wakizashi und.
Also Dual Wielding, Schwert und
Dual Wielding.
Ja, wow.
Und das Katana, übrigens das Katana und den Dieb habe ich geschafft, wo ich zufälligerweise einen toten Samurai gefunden habe. Und dem
mit seinen Waffen oder?
Mit seinem Katana, ja. Und das Katana habe ich dann genommen. Über das habe ich mich sehr gefreut.
Und sag, wie war dann so das Gefühl nach dem zweiten und dritten Ascension? Hast du dann gedacht, okay, Nettag verliert jetzt doch ein bisschen den Reiz. Ich bin jetzt schon mehrmals abgestiegen und wieder raufgestiegen. Ich weiß jetzt, wie das geht. Ich wende mich jetzt schwierigeren Spielen zu. Oder ist Nettag immer noch so das Spiel für, ich habe mal 40 Stunden Zeit und möchte kurz was machen?
Nein, das bei Nettag, es gibt auch immer die persönlichen Challenges, die man hat.
Okay.
Und das haben wir vorhin schon besprochen, die Kondukte, die sogenannten. Ja. Das sind... Challenges, also, die man sich selber auferlegen kann.
So zum Beispiel wie, ich würde keine Käfer essen oder ich würde kein Schwert benutzen.
Erstens einmal, ich würde zum Beispiel, ich kann, also die klassischen, ich zähle einmal auf, was mir jetzt so ad hoc einfällt. Ich meine, ich kann vegan essen.
Also kein Fleisch. Kein Fleisch und Milch.
Kein Fleisch und keine
Käse.
Tierartigen Produkte. Mhm. Ich kann mich vegetarisch ernähren.
Okay.
Also zwischen vegan und vegetarisch ist schon ein Unterschied. Ich kann
Käse schon essen, aber kein Fleisch.
Ich kann halt unbewaffnet durch den Dungeon gehen, wie du auch schon erwähnt hast.
Aber mit Fäusten darf ich schon
mit
schlagen.
Mit Fäusten darf ich mich ehren. Ich kann pazifistisch agieren. Das heißt,
ich kann überhaupt
kein Monster killen.
Und das geht, also man kann damit das Spiel lösen.
Es gibt Leute, die das geschafft haben.
Okay.
Viele mittlerweile.
Ja. Und da muss man dann irgendwie mit Zaubersprüchen die verwirren, dass sie weglaufen oder sich unsichtbar machen?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also unsichtbar sein ist halt immer was Gutes, wenn man halt keinen Konflikt haben will. Beziehungsweise es gibt ja das Haustier, was man von Anfang an hat.
Also und das lässt man dann die Schmutzarbeit erledigen?
Und das lässt man dann die Schmutzarbeit erledigen. Okay. Ja. Also wenn man pazifistisch kämpft, dann ist man prinzipiell von einem Haustier abhängig.
Okay, ja.
Dann atheistisch.
Kein Gott.
Kein Gott, das heißt, man...
Nie am Tempel beten.
Überhaupt die Tempel...
Ignorieren.
Ignorieren, also gar nicht einmal draufsteigen, nichts drauf fallen lassen, nie beten.
Mhm.
Dann gibt es das, wenn wir aufs Essen zurückkommen, überhaupt foodless, dass man nie gegessen hat.
Ja, und wie überlebt man das?
Das geht auch.
Aha.
Frage mich nicht wie.
Okay.
Aber es gibt Ascensions, die foodless passiert sind. Dann gibt's in weiterer Folge natürlich die Wünsche.
Wünsche, ja.
Man bekommt ja Wünsche auch zur Verfügung gestellt ab und zu, dass man ohne Wünsche agiert.
Okay. Das heißt, ich kann mir keine Superwaffe wünschen oder irgendwas ganz Tolles.
Superwaffen ist ein eigenes, also so Artefaktwunsch ist ein eigenes Konstrukt.
Okay.
Und generell Wünsche ist ein weiteres. Also man kann sich schon was wünschen, hat zumindest nachher...
Und gibt es dann eine Online-Community, die dich dann bewundert, wo du sagst, ja, ich bin jetzt foodless und weaponless, habe ich da eine Ascension geschafft als Tourist. Und sagen die dann, wow, da bist du unser großer Held. Oder ist das eher nur so für dich selber?
Also wenn man das online beweisen kann und ja, vielleicht noch auf einem Server spielt, der
wo nicht gecheatet wird,
wo genug ja, Leute sind.
Und wird man dann schon ein bisschen bewundert.
Da, und sich halt mit denen auch unterhält im richtigen Chat.
Dann, okay, wird man.
Dann bekommt man auch seine...
Richtig Bewunderung von ja, Real Life, falls man nicht den Verdacht hat, dass das nur Bots sind.
Ja, ja.
Die haben da bewundert.
Also es... Also allein schon die Challenge, einen Bot zu programmieren, der Netzwerk durchspielt...
Ist schon groß.
Ist schon groß und ist, glaube ich, bis jetzt noch nicht
geschafft worden. Nein, ich meine, es ist nur einen Bot, der dich bewundert im IRC-Channel.
Ja, ja. Also ein Bot, der...
Ein IRC-Bot ist ja nicht
schwierig. Den gibt es auch.
Ja.
Den gibt es prinzipiell immer.
Den IRC-Bot.
Der dich bewundert. Den gibt es immer, ja.
Wie, es gibt einen eigenen IRC-Bewunderungsbot?
Ja, ich meine, der IRC... Also auf die ich spiele auf... Ich mache jetzt
IRC ist jetzt Internet Relay ja, Chat.
Also ich spiele auf dem Server nethack.alt.org.
Okay.
Und
dort kann man dich bewundern.
Na, ich bin halt nicht so bewundernswert. Da gibt es einige andere Leute, die um einiges besser sind, wohlgemerkt. Aber man sieht halt, man kann dort gratis, frei sich hinverbinden mit Telnet, kann
spielen.
Kann einen Account ohne irgendwelche Probleme anlegen, gleich über Telnet, ohne irgendwelche Werbebanner. Das
muss ja total ungewohnt sein für die World of Warcraft-Generation. Ne?
Anscheinend, ja. Aber es funktioniert ganz unkompliziert. Man, wie gesagt, man verbindet sich und kann problemlos spielen. Und
Internetverbindung vorausgesetzt.
Internetverbindung ist natürlich vorausgesetzt.
Und ein bisschen eine Einarbeitung, bis man die Tastaturkommandos heraus hat.
Und wenn man spielt, dann wird in einem IRC-Channel gespammt, was einem so passiert.
Das heißt, und liest den dann auch irgendwer?
Also ich habe das schon teilweise...
Also du liest von anderen Leuten, was denen gerade passiert?
Ich sehe zumindest die wichtigen Ereignisse. Wenn er stirbt zum Beispiel und woran er gestorben ist, beziehungsweise wenn er jetzt seine Quest geschafft hat oder jetzt den...
Eine Dragon-Armor findet...
Nein, das ist so unwichtig.
Okay.
Aber wenn er jetzt zum Beispiel den Innovationsritus abgeschlossen hat oder in das Endgame eintritt.
Okay.
Beziehungsweise ob er es gewonnen hat.
Ja, und hast du dann jemals wem gesagt, boah, ich bewundere dich, das hast du wirklich gut gemacht?
Na. Warum auch? Ja.
Er weiß es eh. Du weißt es, er weiß es. Was gibt es dazu sagen?
Aber ich habe halt verfolgt, wo halt die Leute untereinander, wenn ich bin jetzt, wie gesagt, kein Experte und ich sehe mich selber als Amateur an und habe halt Konversationen auch ein bisschen verfolgt. Also ich bin ein klassischer Lurker, der halt...
Im Forum nur guckt, was andere machen.
Da schaue ich halt.
Und also andere, ich meine, ich suche jetzt immer so nach der Real-Life-Komponente von Netzwerkspielern. Andere bewundern sich dann wenigstens gegenseitig für ihre coolen Spiele oder auch nicht?
Ich habe schon gesehen, dass zumindest einer darauf angesprochen worden ist, was er jetzt vorhat mit dem, was er jetzt gerade macht.
Mit dem Charakter, mit dem er jetzt gerade gut
nicht unterwegs ist. Erstens einmal, es gibt Leute, die halt frisch einsteigen und halt fragen und dann gibt es immer dieselben Leute, wo man dann schon weiß, ja, die haben halt ein bisschen ein Know-how und die sagen ihm halt auf sanfte Art und Weise, wie er jetzt vorgehen soll und geben halt Tipps, wie man sich in dieser Situation verhält, ohne dass man jetzt auf Spoiler zurückgreifen muss.
Also sagen wir jetzt mal so, auch jemand, der jetzt sein Leben lang in Unterhosen vorm Computer sitzt und sein Arbeitslosengeld damit vertrödelt, dass er Nethack spielt, anstatt irgendwas Richtiges zu tun, hat doch ein Recht auf ein klein bisschen Bewunderung, wenn er dabei gut ist.
Ja.
Im IRC-Channel zumindest. Falls der IRC nicht ein Bot war,
den bewundert. Und ich finde auch, jeder Arbeitslose, der jetzt...
muss ja nicht arbeitslos sein.
Ja,
es gibt ja Leute, die das während der Arbeit tun.
Ja, oder zumindest jeder, der jetzt anfängt, Nethack zu spielen, hat auch ein Recht auf ein bisschen Hilfe.
Genau, damit und er einmal die Chance hat, ihr bewundert zu werden.
Die findet er auch in diesem Channel zum Beispiel.
Das ist richtig so ein sozialer Gedanke.
Es ist generell, die Stimmung ist gut, würde ich sagen.
Also Unterhosen Nethack-Spieler dieser Länder vereinigt euch. Ne?
Ja, es war eigentlich bis jetzt immer eine sehr angenehme Stimmung. Also da wird kaum geflämt, die Leute regen sich.
Sind wirklich zielorientiert und an der Arbeit.
Halten sich an ihr Thema und auch da
fangen keine politischen Diskussionen an, so für nichts, sondern sie wollen einfach Nethack spielen.
Es geht nur ums Nethack und.
Genau. Also eigentlich eine Moral, die man sich am Arbeitsplatz nur erträumen könnte.
Absolut.
Damit beenden wir mal diese Folge von Woran ich heute gestorben bin.